Grüße ich euch hier wieder zum Unterricht und bete zum Anfang mit euch. Vater im Himmel, vielen Dank für diesen Tag und dafür, dass wir uns Zeit nehmen dürfen, um über Sekten und Sondergruppen uns Gedanken zu machen. Führe du uns da im Wort und im Denken und gib du uns da Klarheit. Amen. Amen. So, ich habe gesagt, wir werden noch kurz etwas über die Adventisten abschließen und da möchte ich euch ganz gerne bitten, dass ihr jetzt mal eure Bibel rausnehmt und ein paar Stellen nennt, die sich die Stellung beziehen zur Frage des Sabbat. Sabbat ist ja das Hauptproblem. Das werden wir jetzt nur kurz machen, weil mein Hauptthema sind die Verschwörungstheorien, nicht? Aber so ein paar Minuten wollen wir trotzdem noch dabei bleiben, sehen, wie ist das mit den Adventisten. Also eine der Hauptlehren der Adventisten ist die Frage vom Sabbat. Und da möchte ich doch jetzt ganz gerne, dass ihr mir ein paar Bibelstellen nennt, die da relevant sind in diesem Zusammenhang. Ich kann euch ein paar Minuten Zeit geben, dann könnt ihr nachblättern.
Ich dachte, du sagst sie
und wir lesen sie. Nein, ihr sollt die selbst raussuchen, wenn ihr welche findet. Wenn nicht, dann müsst ihr nächstes Jahr, stimmt, genau, ja. Nächstes Jahr gibt's dann die Auflösung. Also wenn ihr welche habt, sammelt sie und dann werden wir sie gleich alle zusammen lesen, ja, die entsprechenden Stellen. Jetzt habt ihr schon alle möglichen, die müssen wir aber jetzt mal nacheinander sammeln, ja. Also jetzt wurden hier schon mal verschiedene Stellen genannt. Gut, also, dann lass uns doch mal anfangen. Ihr habt jetzt ein paar Stellen genannt. Bitte schön.
Matthäus 12,
dann liest doch mal vor. Welcher Vers?
Vers 1 bis 8.
Matthäus 12, ab Vers 1, bitte schön.
Zu der Zeit ging Jesus durch die Saat am Sabbat. Und seine Jünger waren hungrig, fingen an, Ehren auszurauben und aßen. Da das die Pharisäer sahen, sprachen sie zu ihm: Siehe, deine Jünger tun, was sich nicht ziemt, am Sabbat zu tun. Er aber sprach zu ihnen: Habt ihr nicht gelesen, was David tat, da ihm und die mit ihm waren hungerte? Wie er in das Gotteshaus ging und aß die Schaubrote, die ihm doch nicht ziemte zu essen, nach denen, die mit ihm waren, sondern allein den Priestern? Oder habt ihr nicht gelesen im Gesetz, wie die Priester am Sabbat im Tempel den Sabbat brechen und sich sind doch ohne Schuld? Ich sage aber euch, dass hier der ist, der auch größer ist, denn der Tempel. Wenn ihr aber wüsstet, was das sei, ich habe Wohlgefallen an der Barmherzigkeit und nicht am Opfer, hättet ihr die Unschuldigen nicht verdammt. Des Menschensohn ist ein Herr auch über den Sabbat.
Ja, das ist eine wichtige Aussage. Hier merken wir, Streit um den Sabbat gab es auch mit Jesus und mit seinen Jüngern. Das, was wir wahrscheinlich feststellen müssen, ist, Jesus hat die Gebote des Alten Testaments erfüllt und gehalten. Das heißt, auch hier, Jesus wendet sich nicht dagegen, den Sabbat einzuhalten, aber er wendet sich gegen die pharisäische Interpretation des Sabbats. Weshalb dann ja auch die Aussage kommt, der Sabbat ist für den Menschen und nicht der Mensch für den Sabbat. Oder hier eben, der Menschensohn ist Herr über den Sabbat. Also Jesus ist natürlich nicht den Gesetzen von vornherein unterworfen. Er steht ja mit hinter den Gesetzen. Wir lesen am Anfang der Bergpredigt, dass Jesus alle die Gebote gehalten hat, auch keines durchstreicht. Wir wissen auch während seines Lebens, dass er sich an den Gebote orientiert hat. Er war zu den Wallfahrtsfesten in Jerusalem. Er hat die Quasten an seinen Kleidern gehabt, lesen wir. Er wurde beschnitten am achten Tag, auch das lesen wir und so weiter. Also das heißt, Jesus hat sich nach den Geboten des Alten Testaments gerichtet wie ein frommer Jude, aber nicht nach den pharisäischen Interpretationen dieser Gesetze. Das ist dann ein Unterschied. Und hier auch, Jesus bezieht sich auf die alttestamentliche Bedeutung, die er nicht grundsätzlich in Frage stellt an dieser Stelle. Vielleicht sollten wir auch da gerade mal lesen, was wir, oder vielleicht erstmal die Frage stellen, wisst ihr denn, wo der Sabbat das erste Mal auftaucht? Also wo das erste Mal vom Sabbat die Rede ist.
Was war diesmal für die Stelle, bitte?
20. Also das war jetzt Matthäus 12, Vers 1 bis 8, oder?
Ja.
Matthäus 12, Vers 1 bis 8.
2. Mose 20.
Ja, da taucht der Sabbat nicht das erste Mal auf. Wo taucht der Sabbat das erste Mal auf?
2. Mose 16, 23 bis
26. Was steht da nämlich?
Mose erklärte ihnen, der Herr hat angeordnet, morgen sollt ihr den Sabbat feiern, den Ruhetag, der ganz dem Herrn geweiht ist. Backt heute aus den Körnern Brot oder kocht sie ganz wie ihr wollt. Das Dienstag gibt für morgen auf.
Genau, da ist den Riss, den kennen wir wahrscheinlich, könnt ihr euch notieren. Hier wird das erste Mal im Alten Testament der Sabbat erwähnt, und zwar im Zusammenhang mit den Regelungen des Mannas. Das Manna wird in der Wüste dem Volk Israel als Nahrung gegeben, und dann wird ganz genau gesagt, wie sie das Manna sammeln sollen, nämlich an allen Tagen, außer am Tag vor dem Sabbat, da sollen sie doppelt so viel sammeln, weil sie am Sabbat nicht sammeln sollen. Das erste Mal wird da der Sabbat erwähnt, übrigens vorher nicht. Also müssten wir daraus ziehen, dass wahrscheinlich weder Adam noch Noah noch Abraham den Sabbat gehalten haben, weil es den da noch gar nicht gab. Zumindest haben wir keinen deutlichen Hinweis darauf, dass es den da gegeben hat. Adventisten natürlich sagen, das sei nicht so. Sie beziehen sich dann insbesondere auf 2. Mose 20. Da lesen wir nämlich ab Vers 8, du sollst an den Sabbattag, gedenke an den Sabbattag und heilige ihn. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber am 7. ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du kein Werk tun, weder du noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Vieh, noch dein Fremdling, der innerhalb deiner Tore lebt. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist. Und er ruhte am 7. Tag. Darum hat der Herr den Sabbattag gesegnet und geheiligt. Das ist sogar relativ ausführlicher hier formuliert, diese Sache mit dem Sabbattag. Und hier wird er das erstmal gesetzlich festgeschrieben und gefordert. Also vorher wird er schon erwähnt, eben bei dem Manna kurz vorher, es sind ja nur wenige Kapitel vorher, es waren wahrscheinlich nur ein paar Wochen vorher, an dem das passiert ist. Vorher wird er im ganzen Alten Testament nicht erwähnt. Die Adventisten, die sagen, dass an dieser Stelle wird ja Bezug genommen auf die Schöpfung. Und deshalb sagen sie, schon seit der Schöpfung sei der gehalten worden, was hier aber nicht steht, auch was im Alten Testament nicht steht. Denn es wird im Schöpfungsbericht erwähnt, Gott hat die Welt in 6 Tagen geschaffen, am 7. geruht. Er sagt dann aber nicht, Adam und Eva, sie sollen es genauso tun. Also das heißt, das wäre dann Spekulation. Hier wird er das erste Mal eingesetzt und erwähnt. Ja. Und dann ist die Frage, wo noch? Gibt es andere Verse? Bitte? Genau, Kolosser 2,16 ist ganz entscheidend wichtig für uns im Neuen Testament, weil es hier nämlich eine Bezugnahme gibt und auch eine Einordnung, wie der Christ mit dem Sabbat umzugehen hat. Da könntest du auch gerade vorlesen.
So lasst euch nun von jemandem ein schlechtes Gewissen machen, wegen Speise und Trank oder wegen eines bestimmten Feiertags, Neumonds oder Sabbat.
Genau, Kolosser 2,16. Was sagt ihr jetzt dazu? Also was wird hier gesagt?
Man darf, aber man muss es nicht.
Genau. Also man darf es, man muss es nicht. Und du sollst keinem anderen diesbezüglich Vorschriften machen. Also das, was in jedem Fall falsch ist, wenn du in der Gemeinde auftrittst und du sagst, du musst diese Speise meiden oder diese Speise essen oder diesen Sabbattag halten oder diesen Sabbattag nicht halten. Also das heißt, das ist eine Sache, die hat nicht mit Vorschriften zu tun, die wir anderen Christen machen sollen. Hier wird nicht verboten, dass man ihn hält. Man kann Sabbat frei machen, wenn man will, aber man soll keinen anderen Vorschriften machen. Der Hintergrund wird wahrscheinlich sein, wie in den meisten jüdischen Gemeinden gab es eine Mischung zwischen Judenchristen und Heidenchristen. Und die Judenchristen sympathisierten immer etwas mit den jüdischen Geboten des Alten Testaments. Und hier kann man sagen, dann ist die Regel eben dann, okay, du kannst den Sabbat halten, wenn du willst, du musst es aber nicht. In jedem Fall verboten ist es, dass du anderen Christen diesbezüglich Vorschriften machst und forderst von ihnen, sie müssten es tun.
Schwierig ist ja, dass es auch Teil der 10 Gebote ist. Eines der 9. Und normalerweise dabei befindet man unter den Christen eigentlich die Auffassung, die 10 Gebote sind zu halten.
Mhm.
Ja, wenn auch nicht das Opfergesetz und so weiter. Ich denke, das ist schon ein bisschen problematisch. Und für diese Stelle hier aus Kolosser haben die Adventisten ja auch eine Begründung, dass es um eine bestimmte Art der Sabbate ging,
mhm.
Die da angesprochen wird. Also so wie wir manchmal historisch argumentieren, einst noch über Apostelgeschichte, tun sie das auch.
Mhm.
Ich finde aber interessant eben zu sehen, dass Jesus alle Gebote irgendwo bestätigt hat, das Sabbatgebot nicht, was ihm ja auch zum großen Vorwurf gemacht wurde. Ich habe eine Stelle aus, interessante Stelle aus Johannes 5, Vers 16 bis 18. Da steht, darum verfolgten die Juden Jesus, weil er dies am Sabbat getan hatte. Dann kommt ein interessanter Satz, der nicht so auf alle gleich verständlich ist. Jesus aber antwortete ihm, mein Vater wirkt bis auf diesen Tag und ich wirke auch.
Mhm.
Und dann, darum trachteten die Juden noch viel mehr danach, ihn zu töten, weil er nicht allein den Sabbat brach, das war ein Grund, sondern auch sagte, Gott sei sein Vater und machte sich selbst Gott gleich.
Ja.
Und ich denke, dieses, mein Vater wirkt bis auf diesen Tag, deutet irgendwie darauf hin, es ist jetzt nicht die Zeit, um Ruhe zu halten. Wir sind aktiv. Also Sabbat heißt ja, siebter Tag, halte Ruhe. Und Gott selber hält offensichtlich nicht Ruhe, weil noch nicht alles erledigt ist.
Mhm.
Die Ruhe kommt erst noch.
Ja.
Wir sind noch wirksam.
Ja, das wäre durchaus ein wichtiger Hinweis, der gerade jetzt auch den theologischen Hintergrund der Begründung des Sabbatfestes betrifft. Ja, danke.
Ergänzend zu dem, was du gerade gesagt hast, in Römer 14, Vers 5 steht, der eine hält einen Tag für höher als den anderen, der andere aber sei, ein anderer hält alle Tage für gleich, ein jeder sei in seiner Meinung.
Genau, auch das. Auch das ist durchaus ein Vers, den wir hier anführen müssen. Einer von drei Stellen im Neuen Testament, die dritte finden wir dann im Galaterbrief, Kapitel 4, die Bezug nehmen auf Feiertagheiligen oder Sabbatheiligen. Alle drei erwähnen, dass es keine besonderen Tage für den Christen gibt, die allgemein gefordert werden. Und tatsächlich auch umgekehrt finden wir keine einzige Stelle im Neuen Testament, wo wir sagen können, die einen sagen ja relativieren, wir finden keine einzige im Neuen Testament, wie du ja zu Recht gesagt hast, weder bei Jesus noch bei Paulus, die fordern, man solle den Sabbat heiligen. Ja.
Dann gibt es noch das Vorbild der Gemeinde.
Genau.
Zwei Stellen, einmal Apostelgeschichte 20, Vers 7. Am ersten Tag der Woche aber, als wir versammelt waren, das Brot zu brechen, also wir haben offensichtlich an den Tag Abendmahl gefeiert, predigte ihn Paulus und so weiter. Und dann noch in 1. Korinther 16, Vers 2, da sagt Paulus in Bezug auf die Sammlung, an jedem ersten Tag der Woche lege ein jeder von euch bei sich etwas zurück und sammle an, so viel wie möglich ist.
Mhm.
Also sind auch Hinweise, dass da dieser Tag von Anfang an eine wichtige Rolle gespielt hat.
Genau. Im Gegensatz zu dem, was die Adventisten behaupten, dass das erst im 3., 4. Jahrhundert unter Einfluss der Heiden gekommen sei,
170 nach Christus Bezug nehmen,
dass aha.
es ab da schon den Sonntag gab.
Ja.
Und das nur dann Konstantin ist festgeschrieben.
Okay, ja.
Aber ich denke, hier ist deutlich, es gab auch schon zu biblischen.
Ja, und soweit mir bekannt, gibt es auch schon Hinweise in der Didache, also frühchristliche Schrift Anfang des 2. Jahrhunderts, wo man sagen kann, auch da war das schon vorhanden gewesen. Und deshalb ist es auch wichtig. Also das wäre ja ein positives Zeugnis. Wir haben die ersten Christen es getan und wir finden wenig Hinweise darauf, dass die ersten Christen am Sabbat zusammengekommen sind. Es gibt einige wenige, die betreffen aber ausschließlich judenchristliche Gemeinden. Und bei denen ist natürlich verständlich, aber das ist dann mehr Anpassung ans Judentum, nicht unbedingt christliche Beweggründe. Und hier finden wir es gerade in der Apostelgeschichte an einigen Beispielen, wo wir sehen, die Christen sind am ersten Tag der Woche zusammengekommen. Und auf der anderen Seite, wo dann über Streitereien bezüglich Sabbaten und anderen Tagen die Rede ist, finden wir ausschließlich Hinweise, ihr sollt keine Vorschriften machen. Wir finden keine einzige Stelle, wo gefordert wird, dass bestimmte Tage oder gerade Sabbate gehalten werden sollten. Die letzte Stelle, da im Galaterbrief, die ich euch ja genannt habe, das ist Galater 4, Vers 10, wo dann steht, ihr beachtet Tage und Monate und Zeichen und Jahre. Ich fürchte um euch, dass ich am Ende vergeblich gearbeitet habt. Also da ist ja diese Auseinandersetzung mit der Gesetzlichkeit der Judenchristen, wo er hier ein Beispiel nimmt und sagt, ihr habt's doch gut begonnen und jetzt wollt ihr es im Fleisch vollenden. Und deshalb, fordert ihr alle möglichen Tage einzuhalten und Paulus sagt, ich habe wohl vergeblich euch gelehrt und unterrichtet. Also damit sagt er, es ist falsch, was ihr da macht, dass ihr diese Bedeutung hervorhebt. Und das ist ebenfalls ja, der wird nicht direkt nur von Sabbat, sondern von Tagen, Monaten und Zeiten und Jahren die Rede. Aber es betrifft eben dieses jüdische Denken, dass bestimmte Tage heilig sind, gehalten werden müssen und so eben auch hier. Soweit mir noch in Erinnerung, wird auch im 5. Buch Mose, da wo der Sabbat wiederholt wird, nochmal deutlich gemacht, dass es eigentlich ein Zeichen ist der Juden, um sich vor den Heiden auszuzeichnen, der Sabbat, wie übrigens auch bei der Beschneidung. Und das würde eher hindeuten, dass es ein Gebot ist, was speziell dem Volk Israel gegeben ist und nicht allen aller Welt und allen Nationen. Ja.
Paulus sagt, dass das Gesetz nur dazwischen gekommen ist. Dann ist das auch nur für mich eine begrenzte Zeit.
Das wäre, richtig, das ist die Argumentation im Galaterbrief, wo er dann deutlich sagt, die Verheißung war zuerst das Versprechen der Gnade in Abraham und dann ist eben das Gesetz dazwischen gekommen und dann hat Gott seine Gnade eben weitergeführt, ja, sein Gesetz der Gnade. Ja, das ist im Galaterbrief mit enthalten. Ja, also da gibt es jetzt einige Ansätze. Wir können also sagen, die Frage, ob wir Sabbat halten sollen oder nicht, wird im Neuen Testament, im Alten Testament berührt. Es gibt keine einzige positive Aufforderung, es zu tun. Wie uns zu Recht gesagt worden wird, alle anderen Gebote, 10 der 10 Gebote, 9, werden aufgegriffen und bestätigt. Das Sabbatgebot nicht. Dann haben wir die kritische Auseinandersetzung mit der Interpretation des Sabbats durch die Pharisäer, die Jesus eindeutig ablehnt. Wir haben 3 Stellen im Neuen Testament, die darauf hinweisen, dass Christen in der frühen Gemeinde gefordert haben, den Sabbat zu halten, und alle 3 relativieren oder weisen zurück. Also relativieren meine ich damit, zu sagen, ihr könnt es, ihr müsst es aber nicht. Auch das soll unter uns zur Vorsicht dienen. Wir finden darüber hinaus, und auch das wurde gesagt, das positive Beispiel der frühen Gemeinde, dass sie ihre Zusammenkunft am ersten Tag der Woche gehabt haben, in Erinnerung an den Tag der Auferstehung Jesu. Und das könnte uns auch Grundlage sein, es ist durchaus denkbar möglich, in guter biblischer Tradition am ersten Tag der Woche zusammenzukommen, um Gottesdienst zu feiern. Also das wäre jetzt eine Möglichkeit, Adventisten darauf zu antworten. Eingefleischten Atheisten wird das alles nicht genügen. Denn ich habe euch ja gesagt, bei einem Sektierer ist es so, ihr könnt euch Gründe nennen, wie ihr wollt. Er wird immer an seiner Sache festhalten. Selbst wenn ihr einen Bibelvers hättet, wo steht, ihr sollt nicht den Sabbat feiern, dann garantiert würden sie herumargumentieren, das ist jetzt ein anderer Sabbat oder das ist damit gar nicht gemeint und so. Da werdet ihr sehen, weil jemand, der Sektierer ist, der ist nicht bereit, sich hinterfragen zu lassen. Das ist ja sein Weltdeutungssystem, seine Identität. Und die wird er verteidigen mit Zähnen und Klauen. Und das merkt ihr ja auch, bei den Zeugen Jehovas merken. Du kannst einen Vers nennen, da steht, Jesus ist Gott. Ja, und dann kommt am Ende raus, nein, Jesus ist natürlich nicht Gott. Und sie merken es nicht. Nicht, obwohl es da wörtlich steht, nicht, gerade dieses Johannes 1. Das ist ja, da steht direkt, am Anfang war das Wort war Gott und Gott ist das Wort. Ganz eindeutig, was will man da deuteln? Aber da wird lang herum argumentiert und am Ende ist es doch nicht so. Und genauso passiert das hier auch. Und wie gesagt, ihr werdet keine einzige Stelle im Neuen Testament finden, in der von Christen gefordert wird, sie sollen den Sabbat halten. Und das Hauptargument der Adventisten ist ein unscharfes, nämlich das zu sagen, ihr wollt doch die 10 Gebote halten, also müsst ihr auch den Sabbat halten. Erstmal würde ich euch sagen, im Neuen Testament gibt es auch nicht die generelle Aufforderung, die 10 Gebote zu halten. Jetzt müsst ihr natürlich nicht den Umkehrschluss machen, dass wir sie nicht halten sollen. Nein, unser Maßstab ist, den Jesus immer wieder betont, liebe Gott über alles und dein Nächsten wie dich selbst. Das ist die Grundlage. Und nach der sollen wir leben. Und wenn wir das tun, dann werden wir keinen ermorden, dann werden wir auch keinen belügen, dann werden wir auch keine Ehe brechen. Und das heißt, viele dieser Dinge beinhaltet das ja, aber es beinhaltet nicht automatisch das Sabbatgebot, von dem ich euch auch noch sage, da müssen wir dann nachlesen, im 5. Mose, wo dann deutlich gesagt wird, es ist eigentlich ein Zeichen für Israel. Ja, bitte.
Ich meine auch, man sollte beachten, dass bei der ersten Gesetzgebung das Ganze so beginnt. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft befreit habe.
Genau.
Also zunächst mal sind die 10 Gebote nicht aller Welt, sondern die Volk Israel
gegeben. Ganz deutlich. Und da ist ja gerade dieser historische Zusammenhang auch nicht. Du hältst das, weil ich dich befreit habe. Und ich meine, dass eben genau derselbe Zusammenhang wird dann nochmal erwähnt im 5. Mose, nur noch deutlich auf den Sabbat bezogen. Und da wird das dann noch klarer. Also es ist nicht Gebot für alle Welt. Das heißt, es spiegelt uns natürlich das Denken Gottes wider. Das ja. Wir sollen auch nicht mutwillig dagegen verstoßen. Nur wir machen es nicht, weil wir die 10 Gebote halten wollen, um dann gerecht vor Gott zu werden, wie es Israel tun sollte. Sondern wenn, dann können wir sie aufnehmen, weil sie dem allgemeinen Gebot Jesu wieder entsprechen, nämlich du sollst Gott lieben über alles und deinen Nächsten wie dich selbst. Aber wir bleiben dann nicht nur dabei stehen, sondern wir machen hoffentlich noch mehr. Denn zum Beispiel bei den 10 Geboten, da ist nicht die Tat des barmherzigen Samariters mit drin. Denn die anderen, die übertreten nicht die 10 Gebote, sie helfen einfach nur nicht. Aber hier soll gesagt werden, ja, du sollst ja noch viel mehr tun in deiner Liebe. Nicht nur da die 10 Gebote, sondern viel mehr. Deshalb der Maßstab für uns ist eigentlich ein anderer. Und Paulus argumentiert gerade im Galaterbrief, wenn du versuchst, ein Gebot zu halten, weil du sagst, das ist unbedingt nötig für die geistliche Leben, dann musst du alle halten. Weil das Gesetz geht entweder nur ganz oder gar nicht. Und da muss man sich immer klar werden, dann lest den Galaterbrief durch. Wer anfängt, auch ein Gebot von euch zu fordern und sagen, dann erst wirst du gerettet. Dann steht da ganz deutlich drin, wer ein Gebot halten will, der muss alle halten. Und alle kannst du nicht halten, also ist das der Weg zum Untergang, dass du vor Gott verurteilt wirst. Es gibt entweder nur, du verlässt dich auf die Gnade, dadurch wirst du gerettet, oder auf Einhaltung des Gesetzes. Eine Mischung gibt's nicht. Du kannst nicht sagen, ich halte das Gesetz und für den Rest, den ich nicht schaffe, da stirbt Jesus dafür. Sozusagen, ich kann mich doch ein bisschen auf die Schulter klopfen vor Gott, ne, sagen, ich bin da trotzdem ganz gut. Nein, entweder du gestehst ein, ich bin ganz schuldig vor dir und kriegst Vergebung, oder du hältst das ganze Gesetz. Und da sagt uns der Römerbrief dann auch, es gibt keinen, der gerecht ist, auch nicht ein. Und da müssen wir dann ehrlich dafür kommen, das Gesetz sollte ja gerade gekommen, ist ja gerade gekommen, um uns zu zeigen, dass wir Sünder sind. Es ist nicht gekommen, uns zu erlösen, sondern um uns zu zeigen, dass wir Sünder sind. Und deshalb natürlich, ihr sollt keinen ermorden. Aber ihr sollt keinen ermorden, weil ihr vom Heiligen Geist getrieben seid, weil ihr den anderen liebt, weil ihr Gott liebt. Und nicht, weil ihr dadurch gerecht werden wollt. Das ist ja die deutliche Botschaft, die Jesus gepredigt hat und die auch Paulus dann aufgenommen hat, weitergegeben hat. Ja. Soweit noch zu den Adventisten. Fragen dazu? Ja, habe ich auch nicht erwartet, das ist so eine typische Lehrerfrage, die sind noch Fragen da und meistens, und das war jetzt auch die Absicht, diesmal habe ich sie mit Absicht gestellt, mit Absicht habe ich sie gestellt, weil normalerweise meldet sich darauf keiner und ich wollte mich jetzt auch zum nächsten Thema übergehen, dass wir nicht mehr zu lange dabei bleiben, weil sonst wird unsere Zeit da möglicherweise knapp und falls ihr dann doch noch welche habt, könnt ihr euch hinterher an mich wenden. Das Thema, auf das ich heute Nachmittag besonders eingehen will, ist das der Verschwörungstheorien. Ich habe hier ein Buch mit die 50 größten Verschwörungen aller Zeiten. Hier in einem Sonderband rausgekommen, ursprünglich im Hehl Verlag herausgekommen. Der Hehl Verlag ist so ein Verlag, der immer wieder auf Verschwörungstheorien anspringt und da auch sehr viel publiziert. Und hier sind einige positiv aufgenommen, also was da nun alles an schlimmen Sachen passiert. Da ist da eine ganze Menge drin. Also erstmal, was mit amerikanischen Steuergeldern passiert. Dann alles Mögliche, wie die amerikanische Regierung, was die Schlimmes tut. Dann die Weisen des Alls. Das ist dann so mit Außerirdischen, die auf die Erde gekommen sind und da Schlimmes machen. Und dann sind so bestimmte Spezialthemen, wie der Tod von Marilyn Monroe oder Jim Morrison, die da umgekommen sind. Dann Watergate und Clinton und so Verschwörungen in der Politik. Dann so übergeordnete Verschwörungstheorien, dann Sachen über jetzt so Einzelfragen, woher kommt AIDS? Natürlich vom CIA, ne? AIDS ist vom CIA. Ja, wirklich, das wird so genauso vertreten. Woher kommt das ganze Drogen in den USA? Ebenfalls durch die amerikanische Regierung, die da eine, also gerade die rechte, die linke, nee, die schwarze Lobby in den USA, die Black Panthers und so weiter, die vertreten ganz stark die These, die von vielen schwarzen Amerikanern vertreten wird, der größte Genozid, also das größte Massenmord der Geschichte, der passiert in den USA, wo die weiße Regierung versucht, die Schwarzen zu töten. Und dann wird auch argumentiert, was glaubt ihr, woran es liegt, dass so viel Drogentote in den schwarzen Ghettos sind? Warum sind so viele Schwarze im Gefängnis? Das muss doch daran liegen, dass die Weißen sie einsperren und umbringen. Dann sind da irgendwelche schreckend hohe Zahlen und ein großer Teil, etwa 30-40% der schwarzen Amerikaner in den Ghettos glauben auch, dass es eine Verschwörung der Regierung gibt mit dem Ziel, die schwarze Bevölkerung der USA auszurotten. Da gibt es den Louis Fakaran, heißt der. Der ist da ganz bekannt, hat dann auch eigene Organisation, auch die er gegründet hat, sehr häufig in Medien dort präsent, der genau das auch so vertritt. Und dann gibt es natürlich noch so spezielle Ideen, dann zum Beispiel, wer hat John Lennon erschossen, wer hat John F. Kennedy erschossen, wer ist für den Tod von Lady Di verantwortlich. Und bei allen ist natürlich so, bei all denen, das war nicht nur irgendein Einzeltäter, das war auch nicht irgendwie ein Unfall, sondern bei all denen, es muss irgendeine Geheimorganisation, die dahinter steht, die überall die Strippen zieht und die in Wirklichkeit die Macht der Welt in den Händen hat. Interessant, wenn man sich mit den Verschwörungstheorien auseinandersetzt. Es gibt jetzt auch noch spezifisch christliche Verschwörungstheorien. Und die tauchen regelmäßig auf. Die sind allerdings meistens auf den christlichen Bereich beschränkt, gehen wenig darüber hinaus. Das sind dann so Einzeltheorien, wo nun irgendetwas Schlimmes mit irgendeiner Firma passiert ist. Meinetwegen, die Firma ist plötzlich von den Satanisten übernommen. Derjenige ist eigentlich ein Christ, aber in Wirklichkeit, da ist er gesteuert von den Satanisten, Freimaurern oder sonst irgendetwas. Zum Beispiel habe ich da, ich glaube vor etwa einem Jahr, dann so eine ausführliche Dokumentation, da hat sich ein Christ immens viel Zeit genommen und hat von dem, jetzt fällt mir der Name im Moment nicht mehr ein, gibt es so einen bekannten amerikanischen Sänger, so einen Lobpreissänger, den werdet ihr bestimmt auch einige kennen, der bekannteste amerikanische Lobpreissänger. Ja, genau, ja, Michael W. Smith. Hey, nein, vielen Dank, ich danke dir. Mir war der Name im Moment nicht mehr präsent, weil es jetzt schon wieder ein oder anderthalb Jahre her, seit ich mich jetzt gelesen habe, ausführliche Dokumentation, das hieß dann Der Wolf im Schafspelz. Und da wurde da gesagt, war auch so richtig schön aufgemacht, ein Teil des Gesichts war John W. Smith, anderes war ein Wolf. Nicht? Und dann wurde gezeigt in der ganzen Dokumentation, dass er eigentlich ein verkappter Satanist ist. Und dann wurde eben gezeigt, auf irgendwelchen Fotos hat er irgendwie mal, was weiß ich, die Hände so hochgehoben oder so, oder keine Ahnung, irgendwelche Handbewegungen gemacht. Und ah, das ist ein Geheimzeichen der Satanisten, er gehört dazu. Und dann wurde gesagt, er hat ein Jugendzentrum gegründet. Und in dem Jugendzentrum ist einmal eine satanistische Band aufgetreten. Also ist ganz klar, er muss Satanist sein. Er hat auch mal im Tonstudio gearbeitet, da wurde was aufgenommen. Und in dem Tonstudio war ein Mitarbeiter und der gehörte auch zu den Satanisten. Also auch ganz klar, das ist auch Satanist. Und so weiter. Wurde alles zusammengesammelt mit einer Akribie, die erstaunlich ist. Der Mann muss da monatelang gesessen haben, das alles zusammengesammelt haben. Und natürlich nachgeprüft habe ich das nicht. Wenn du solche Sachen nachprüfen willst, das ist fast unmöglich. Das geht fast gar nicht. Und zwar, weil du kannst ja irgendeine Behauptung aufstellen, die zu überprüfen oder zu widerlegen. Das ist ja vollkommen viel schwieriger. Ich meine, ich kann ganz schnell eine Behauptung auftreten und kann sagen, der Obama, ich sage einfach mal, Obama ist Agent der Russen. Ja. Jetzt stelle ich die Behauptung, das ist ganz schnell, das geht innerhalb von einer Minute. Das zu widerlegen, das ist äußerst schwer. Hier sammelst du irgendwelche Dokumente, das sage ich immer bei allen Dokumenten, ja, das sind ja gefälschte. Nicht, egal welche Dokumente, sagt mir Geburtsschein, sage ich, das ist ja gefälscht, ist doch klar. Nicht, da also die Nachfolger vom KGB, die können das doch, die können das fälschen. Und letztendlich solche Behauptungen wirklich vollkommen widerlegen, ist fast nicht möglich, wenn ich immer daran festhalte. Ich muss nur konsequent genug sein. Und am Ende sage ich, siehst du, du hast es nicht widerlegen können, also Obama ist wirklich ein Agent der Russen. Ja, also nicht, dass ihr jetzt diese These weiter vertretet. Sie war wirklich ganz spontan erfunden. Und ja. Wobei ich tatsächlich in einer christlichen Zeitschrift gelesen habe, vor etwa einem Jahr, da stand etwas Ähnliches, ich sage euch jetzt nicht in welcher, da stand dann drin, Angela Merkel ist eine Agentin des internationalen Sozialismus. Das war ja so eine ähnliche Richtung. Da wurde ganz genau gesagt, dass eigentlich von der DDR-Stasi eingesetzt worden ist. Da wurde gesagt, ja, warum ist sie so schnell in den Stab von Kohl aufgenommen worden? Warum ist sie dann Bundeskanzlerin geworden? Warum? Und all solche Fragen. So argumentieren gerne Verschwörer, weil mit der Frage, warum, sie suggerieren dir immer, es gäbe eine plausible Antwort, sie geben aber nur eine vor. Ich meine, es gibt ja viele Antworten, die man geben könnte, sie geben nur eine vor. In dem ganzen Artikel, ich habe ihn durchgelesen, kein einziger sachlich überprüfbarer Hinweis, kein einziger, wo ich sagen muss, das ist eigentlich als auch unter der Würde von Christen. Ich mache hier Stimmung gegen jemanden, ohne eine einzige stichhaltige Information da anzuhaben. Und das ist ganz eindeutig eine üble Nachrede. Das ist Afterrede, ist Sünde. Und da muss man sagen, ihr könnt den Artikel lesen, ich kann euch geben, kann euch kopieren, wenn ihr wollt. Kein einziger, wirklich kein einziges Fakt, was man überprüfen kann oder dem Nachgang. Nur Spekulation, Vorwürfe, ob sie begründet sind oder nicht, steht auch auf einem ganz anderen Blatt. Aber das ist keine Art und Weise, wie Christen mit anderen Menschen umgehen. Das würde ich euch jetzt hier sagen. Als ein Beispiel. Es gibt dann auch noch spezifische christliche Perspektiven. Grundsätzlich ist es so, auffällig, die Verschwörungstheorien, insbesondere die Weltverschwörungstheorien, sind etwa 200 Jahre alt. Das erste Mal tauchten sie auf in der Zeit der Französischen Revolution. Das ist interessant, vorher gab es das nicht. Im Mittelalter, die Leute hatten keine Angst vor Weltverschwörungen oder sonst irgendetwas. Und Möglicherweise. Ja, wobei ganz so war es nicht. Ne? Also man hatte ja immerhin schon im 15. Jahrhundert Amerika entdeckt. Also das waren dann immer noch 300 Jahre bis zur Französischen Revolution. Also ganz so einseitig waren die Leute nicht. Und selbst dann hätten sie ja davon ausgegangen, dass die damals bekannte Welt verschwörerisch ist oder so. Aber das hatte man auch nicht. Also diese Idee gab es damals vorher nicht. Also interessant auch, dass in der Argumentation über die Verschwörungen werden eigentlich nur, ich fand das eine interessante Beobachtung, es werden immer nur dieselben etwa 5% der Bevölkerung benannt, wer hinter der weltweiten Verschwörung steht. Es gibt nämlich immer dieselben, und zwar seit dieser Zeit, seit 200 Jahren. Und zwar zuerst, und das ist das älteste und weit verbreiteste, die Juden. Jeder Antisemitismus der letzten 200 Jahre ist aus den Verschwörungstheorien geboren worden. Damit müssen wir auch sehen, die Verschwörungstheorien haben massenhaft Blut am Stecken. Denn sie sind mitverantwortlich für die ganzen großen Judenverfolgungen. Wir wissen, im Mittelalter war man kritisch gegenüber den Juden. Es gab im ganzen Mittelalter nie so blutige Pogrome wie in der Zeit nach den Verschwörungstheorien. Warum? Weil die Verschwörungstheorien ausgehend von der Französischen Revolution, da hatten eben die französischen Revolutionäre gedacht, wer steckt denn jetzt dahinter? Und dann fragte man natürlich zuerst, wer hat Vorteile durch die Revolution? Erstmal hatte keiner Vorteile, sind ja viele vernichtet worden. Aber als Folge der Französischen Revolution wurde die Bürgerrechte für die Juden durchgesetzt. Dass die Juden gleichberechtigte Bürger im Land sind. Und dann sagt man, aha, die haben einen Vorteil davon, die stehen dahinter. Irgendwelche wirklich faktischen, greifbaren Ursachen gab es gar nicht. Die Revolutionäre waren in erster Linie Atheisten. Von denen waren 2, 3 jüdischer Herkunft. Die meisten hatten nie mit Judentum zu tun gehabt. Sie waren ja auch vollkommen antikirchlich, antichristlich und so weiter. Aber man sucht einfach, wem kann man die Schuld dafür geben? So etwas wie die Französische Revolution gab es vorher nie. Also denn wie geht ihr das ganze Mittelalter durch? Eine Revolution in dem Maße, wo plötzlich alle Könige umgebracht werden und Fürsten vertrieben und die Kirchen zerstört, die Revolutionäre haben da ja sogar die Feiertage abgeschafft, die christlichen. Neue Kalender eingesetzt, gezählt seit der Revolution. Das war so ein Umschwung, das hat man nie vorher gesehen. Und da musste eine Erklärung her. Und die einzige Erklärung, die den Menschen damals plausibel erschien, ist, da müssen irgendwelche Dunkelmänner im Hintergrund stehen und die müssen da die Fäden ziehen. Hier taucht das erste Mal die Weltverschwörung auf und es wird den Juden zugeschrieben. Das ist der Hauptstrang bis heute. Bis heute, der Hauptstrang der Verschwörungstheorien sagt nach wie vor, die Juden stehen hinter allem und die Juden, die ziehen überall ihre Fäden und die sind für den Ersten Weltkrieg und für den Zweiten Weltkrieg. Und jetzt kommt das sogar zu ganz absurden Sachen. Leute, die heute noch diese These vertreten, die vertreten die absurdesten Vorstellungen, wo man wirklich nur das vertreten kann, wenn man da drin ist. Also zum Beispiel, sie gehen immer davon aus, was oberflächlich stimmt, muss genau das Gegenteil wahr sein. Zum Beispiel die diese Verschwörungstheorien vertreten, die sagen, die Juden haben Hitler an die Macht gebracht. Die Juden sind verantwortlich für den Holocaust. Wo man sagt, absurd, nicht? Eigentlich vollkommen absurd, aber das wird mit allem Ernst und voller Überzeugung, ich kann euch Zitate dafür geben, in den Verschwörungstheorien vorgebracht. Die Juden sind verantwortlich für den Sozialismus in Russland. Ja, obwohl die Juden, jetzt könnt ihr historisch nachlesen, fürchterlich gelitten haben und verfolgt worden sind unter dem Sozialismus in Russland. Das wäre eine Idee, nur dann müsste man sagen, was sind das für schwache Weltverschwörer, die vorher nicht mal wissen, was am Ende rauskommt. Also die haben die Macht über die ganze Welt, aber sie merken nicht, was am Ende rauskommt. Dann müssen wir sagen, das sind dann aber ziemlich blöde Weltverschwörer. Also wenn sie das nicht mehr hinbekommen, dann müssen wir vorhin noch keine Angst haben. Also wenn sie nicht mal diese Revolution glatt hinbekommen, dann werden sie die anderen auch nicht richtig hinbekommen. Aber immerhin dann ist die Frage, wie haben sie dann geschafft, so lange unentdeckt zu bleiben, wenn sie nicht mal diese Verschwörer richtig lenken könnten. Ne? Aber die Idee dahinter ist. Und dann sind sie auch verantwortlich zum Beispiel für die katholische Kirche. Dann gibt es eben Dokumente von den Verschwörern, die sagen, eigentlich alle führende Personen in der katholischen Kirche sind Juden. Was nachweislich, sachlich vollkommen falsch ist.
Aber du sprichst immer von den Verschwörern. Ja. Sind denn reale Personen stehen
da? Das komme ich gleich noch dazu. Ich will euch erstmal die Geschichte der Verschwörungstheorien ein bisschen darlegen und dann komme ich dazu, das etwas näher zu beschreiben und zu nachzu. Also eine große Linie ist, die Juden sind hinter allem hinterher. Was interessant ist eigentlich, weil es gibt ja andere große Staaten, Organisationen, die viel, viel mächtiger sind, faktisch, vor denen es aber keine Verschwörungstheorien gibt. Interessant. Es gibt zum Beispiel keine Verschwörungstheorien, die Chinesen übernehmen die Weltherrschaft. Wobei es viel, viel, viel wahrscheinlicher ist, dass die Chinesen die Weltherrschaft übernehmen als die Juden. Weil die Juden sind weltweit ein Volk von 20 Millionen. Also selbst wenn die alle an einem Strang ziehen würden, was es allerdings nie gegeben hat. In der Geschichte waren die Juden meistens die Feinde der Juden, weil die Juden sich nie einigen konnten. Ich habe euch ja den Witz erzählt, 2 Juden, 3 Synagogen. Und das gilt tatsächlich bis heute. So sprecht mit Juden. Juden einigen sich ganz, ganz schlecht. Es gibt orthodoxe Juden, die sind gegen den Staat Israel. Nicht, weil sie sagen, der ist viel zu weltlich und die wollen ihn abschaffen und so. Also Juden einigen sich fast nie in irgendeiner Hinsicht, weshalb sie sehr schlecht geeignet sind für Weltverschwörung. Und die paar Male, wo sie es probiert haben, das war zum Beispiel 70 nach Christus, der Bar Kochba aufstand. Und wie erfolgreich war der? Endete im Blutbad, nichts mehr rausgekommen. Also das heißt, hier man hat Angst vor einer Macht, die wirtschaftlich, politisch relativ wenig Einfluss und Macht faktisch hat. Vor den großen Organisationen und Mächten, die wirklich massiv Einfluss haben, hat man fast keine Angst. Am absurdesten wird das, diese Verschwörungstheorien haben sich auch in Ländern breit gemacht, in denen es faktisch gar keine Juden gibt. Zum Beispiel gibt es einen ganz großen Antisemitismus in Japan, wo faktisch fast gar kein Jude lebt. Es gibt dann Bücher, die in Japan von einigen Verschwörungstheorien herausgebracht werden. Die Stagnation der Wirtschaft in den letzten 20 Jahren in Japan kommt durch die Juden. Wobei, wenn du nachsiehst, es gibt in Japan gar keine Juden. Und so gibt es ganz absurde Konstruktionen, wo man merkt, eigentlich es ist vollkommen unlogisch und absurd, aber man hält daran fest. Warum? Weil es für viele Leute eine Glaubensüberzeugung ist. Diese Verschwörungstheorien sind nicht auf faktischen Grundlagen, sie sind Glaubensüberzeugungen, weshalb viele Menschen auch mit derselben Vehemenz dafür kämpfen. Das ist ganz erstaunlich. Es gibt Menschen, insbesondere Christen. Ich habe eine Statistik darüber gelesen aus den USA, die zeigt, dass Christen anfälliger sind für Verschwörungstheorien als der Normalbevölkerung. Und zwar, woran liegt es? Meine Vermutung ist, weil Christen sind ja generell gläubig. Aber manchmal glauben sie eben mehr, als sie glauben sollten. Der Nichtgläubige ist generell kritisch dem Glauben gegenüber und auch den Verschwörungstheorien. Also faktisch ist es so, du findest Verschwörungstheorien mehr in christlichen Kreisen als in nichtchristlichen Kreisen, was für mich eher ein schlechtes Zeichen ist. Also ein Strang ist der Antisemitismus. Und immer wieder, ich habe jetzt gerade noch vor einem halben Jahr ein E-Mail von einem besorgten Bruder bekommen, der schickte mir dann Hinweis auf die Protokolle der Weisen von Zion. Eine der schlimmsten Fälschungen der Weltgeschichte, die unter Christen immer noch unter der Hand weitergegeben wird, das ist doch von den Juden, die die Weltverschwörung planen. Dabei ist heute von den historischen Forschern, und zwar von allen, ziemlich eindeutig nachweisbar, wie diese Protokolle entstanden sind, dass sie eine Fälschung sind, weshalb übrigens auch darin keine Namen und nichts Konkretes erwähnt wird, wo man sie überprüfen kann, bloß ganz allgemein. Und übrigens interessant ist, Hitler hat offen zugegeben, dass er die Protokolle der Weisen von Zion als Vorbild genommen hat, um seine Revolution umzusetzen. Das heißt, der das benutzt hat, war einer der die Juden umgebracht hat, weil er gesagt hat, oh, das ist eine geniale Idee, genau so mache ich. Und es war erfolgreich, er ist so in die Macht gekommen. Stalin hat sie gelesen und auch angewandt. Ja. Und sagt das auch offen. Er sagt offen, er hat diese Strategie angewandt, um in die Macht zu kommen. Das heißt, das Rezept ist gar nicht so schlecht. Nur es haben die angewandt, die damit eigentlich nichts zu tun gehabt haben, sondern sogar noch dann die Juden gleich mit umgebracht haben. Also eins ist der Antisemitismus. Die andere große Strang, also diese Sache mit John W. Smith, das ist mehr so ein Nebenstrang, den gibt es nur im christlichen Bereich, die Welt interessiert das nicht. Aber der andere große Strang ist dann der, hinter allen Gruppierungen, also hinter allen Verschwörungen, Weltverschwörungen, stehen die Geheimgesellschaften. Und Geheimgesellschaften sind hier einfach die Freimaurer. Dann gibt es noch die Illuminaten und dann die Bilderberger und noch so ein paar andere Clubs, die dann dahinter stehen. Das ist also ein anderer großer Strang. Der entstand ebenfalls in der Zeit der Französischen Revolution, die eben zuerst europäische Erschütterung gewesen war. Vielleicht noch Randbemerkung auch. Ganz spannend ist es, dass diese typisch europäischen Verschwörungstheorien weltweit exportiert worden sind zwischenzeitlich. Im arabischen Lager heute werden diese ganzen Schriften der europäischen Verschwörungstheorie gelesen und dienen mit als Grundlage zum Hass gegen Israel. Denn über Jahrhunderte hinweg lebten die Juden in arabischen Ländern ziemlich sicher ohne große Probleme. Schaut mal im ganzen Mittelalter, den Juden ging es in arabischen Ländern besser als im christlichen Westen. Müssen wir leider eingestehen. Seitdem aber die europäischen Verschwörungstheorien in die arabischen Länder kommen, gibt es einen riesigen Hass in den arabischen Ländern auf Israel. Warum? Weil sie eben plötzlich glauben, hinter allen unseren schwierigen Sachen stecken die Juden. Die Idee hatte man früher gar nicht. Heute sind führende Politiker, wie zum Beispiel Ahmadinejad, vertritt öffentlich Antisemitismus, der aus Europa kommt. Die Idee, der Holocaust hat nie stattgefunden, die Protokolle der Weisen von Zion sind eine Strategie, um die Macht des Iran zu unterwandern. Das heißt, hier werden Verschwörungstheorien aus Europa genommen, vergiften die Atmosphäre im Nahen Osten und führen zur Steigerung der Konflikte, die stattgefunden haben, die es so vorher faktisch nicht gegeben hat. Ihr könnt euch die Geschichte anschauen. Diese starke Tiefe der Auseinandersetzung, diesen starken Antisemitismus, wobei der Begriff an sich ja schon unsinnig ist, weil ja die Araber auch Semiten sind, aber meint sich eigentlich Antijudaismus, gab es erst seit der Import der dieses Antisemitismus aus Europa. Gut, die Verschwörungstheorien sind der andere Teil. Es sind nicht die Verschwörungstheorien, die Geheimgesellschaften. Geheimgesellschaften sind ein Teil. Und heute sind die Geschichten immer wieder dieselben. Verschwörungstheorien im großen Maßstab findest du zum Beispiel bei Dan Brown, nicht? Das Sakrileg. Da ist dann halt, kommen alle Beteiligten der Verschwörungstheorien wieder vor. Man führt sich zurück auf die Templer. Die Templer waren Orden in der Kreuzfahrerzeit. Das waren gar keine Verschwörer, aber heute alle Verschwörungstheorien bauen auf die Templer auf. Die Templer sind letztendlich der Ursprung aller Verschwörungstheorien. Dann sind sie mal über 400 Jahre verloren gegangen, aber dann wird gesagt, ja unterschwellig, ohne dass jemand wusste. Da hat einer dem anderen weitergegeben und dann ist das irgendwann heute wieder zutage getreten. An sich historisch schon eine ziemlich absurde Idee, denn das gab es noch nirgends. Also dass eine Verschwörung in diesem Maße so lange Zeit existiert hatte, ohne dass irgendein Ergebnis gekommen ist. Also man stelle sich mal vor, eine weltbeherrschende Organisation will die Welt beherrschen, zieht an allen Strippen, setzt Könige ein, schafft es aber über 400 Jahre nicht, an die Regierung zu kommen. Da denkt man irgendwie, das ist ja ein bisschen komisch. Nicht? Also, und wenn die wirklich so sind, dann müssen wir von ihnen auch keine Angst haben. Also wenn sie es 400 Jahre nicht geschafft haben, dann werden sie es auch jetzt nicht schaffen. Sonst wäre die Frage, warum sollen sie es gerade heute schaffen? Wo wir heute viel mehr Möglichkeiten haben, gegen sie vorzugehen als früher. Früher war die Möglichkeit viel geringer. Also, aber man sagt, das waren die Templer. Die Templer waren ja so ein Orden gewesen, der zu den Ritterorden gehört, neben dem deutschen Ritterorden und neben den Johannitern. Nur die Johanniter und deutsche Ritterorden lohnen sich nicht so für Verschwörungstheorien, weil es die heute eben noch gibt. Und das ist dann schlecht. Da sieht man, die verschwören keinen, sondern die fahren Krankenwagen. Also deshalb ist dann schwierig. Aber die Templer eignen sich dafür, weil Philipp der Schöne von Frankreich, der hat sie nämlich verbieten lassen, allerdings, was die Historiker ganz offen sagen, nicht weil sie irgendwelche Weltverschwörungen hatten, sondern weil er ihr Geld geplündert hat. Das war ein reicher Orden und der König war knapp bei Kasse, also plündert er den Orden und natürlich gibt er ihm dann den Vorwurf, die wollten den Staat stürzen und vor allem die beten den Teufel an. Das war damals populär. Nicht? Du konntest ja nicht einfach so das Geld kassieren. Du brauchst ein paar Gründe dafür. Also hast du die vorgebracht. Wir haben heute die Prozessunterlagen. In den Prozessunterlagen steht ganz eindeutig, dass diese Prozesse alle, also dass die Vorwürfe nicht stimmen. Selbst der Papst, wo man ja auch gerne hat, der Papst ist auch Verschwörer, setzt sich dann doch für sie ein. Nicht? Also sagt, das stimmt ja nicht. Trotzdem verboten. Also wenn der Papst die Macht hätte, hätte er sie nicht verbieten lassen. Also hat er sie nicht gehabt. Wenn die Templer so mächtig gewesen wäre, wieso können sie von einem europäischen König platt gemacht werden? Ist auch komisch, ne? Wenn es Weltverschwörer sind, die mächtigsten der Welt sind, da hätten sie doch einfach umbringen können. Sie haben es nicht mal geschafft, einen Attentäter zu schaffen, um den aus dem Weg zu schaffen. Muss man sagen, das ist ja eine schöne Weltverschwörungstheorie, ne? Also, jedenfalls sind sie untergegangen, das Geld ist weg, aber weil eben sie umgebracht worden sind und weil sie in Jerusalem waren, deshalb eignen sie als Grundlage. Dann sagt man die Freimaurer. Wie ist das nun mit den Freimaurern? Die Freimaurer sind eigentlich entstanden, die frühesten Hinweise, die wir haben, sind so im 16., 17. Jahrhundert. Im Mittelalter sind alle Handwerkszünfte waren Geheimgesellschaften, aber nicht geheim für Weltverschwörung, sondern geheim, um die Geheimnisse deines Handwerks zu schützen. Nun, das ist ja ganz klar, man lebte ja davon. Das war ja streng bestrengt. Du konntest nicht einfach als Tischler arbeiten, wenn du wolltest, sondern nur, wenn du von der Gilde anerkannt worden warst, sonst durfst du gar nicht arbeiten. Und es gab nur beschränkte Plätze, also meinetwegen, es durften in einer Stadt nur 10 Tischler sein oder 10 Bäcker in großen Städten, weil dadurch war die Konkurrenz sonst so groß. Und die wollte man nicht, also nur so viel. Und wenn nicht, dann wurdest du rausgeworfen. Und jetzt gab es einen Orden, also eine dieser Gruppen, das waren nämlich die Maurer. Die Maurer sind nicht die Maurer, wie wir heute sehen, sondern die Maurer würden wir heute als Architekten bezeichnen. Das waren diejenigen, die Kenntnisse hatten über Statik, über Architektur und so weiter. Und die haben ihre Sachen, die waren in ganz Europa unterwegs, weil die waren da nicht für kleine Häuser, da braucht man keinen Architekten, das hat jeder selbst gemacht, sondern für die größeren Bauwerke, Schlösser, Burgen, Kathedralen, Mauern und so weiter. Da wurden die eingesetzt. Und ihr Hauptgeheimnis war natürlich die Kenntnis, wie berechnest du solche Sachen. Und das war eben die Maurerzunft. Nun, die hatte an Bedeutung verloren mit dem 18. Jahrhundert. Weil da ist dieses Wissen nämlich an die breite Öffentlichkeit gekommen, wie man das Ganze berechnet, insbesondere durch die Aufklärer. Die Aufklärer haben eine Enzyklopädie herausgebracht, de Lambert und Diderot, und da stand das alles drin. Konnte jeder nachlesen, konnte jeder plötzlich rechnen, wenn er rechnen konnte, aber es war eben nicht mehr geheim. Und jetzt hatten die immer mehr an Bedeutung verloren. Und so war es dann eben im 18. Jahrhundert, dass dann die ersten Freimaurerlogen entstanden. Frei hieß hier eben nicht mehr Maurer, und da war man nicht mehr Mitglied, wenn man Maurer war, also Architekt, sondern man konnte Mitglied werden, wenn man aus ganz anderen Zusammenhängen kam. Und hier sind insbesondere Intellektuelle in diese Maurerorden hineingegangen. Warum? Offiziell waren Intellektuelle zu dem Zeitpunkt ominös, problematisch. Denn die haben auch kritische Stimmen dem Staat geäußert. Diese Intellektuellen, das waren die frühen Demokraten, die haben gefordert, wir brauchen mehr Demokratie. Das war in den Monarchien nicht gefragt, sondern das war dann ähnlich wie heute in China, zack, du wurdest umgebracht, eingesperrt, wenn du zu laut geredet hast. Wenn du also, jetzt könnte man sagen, können Sie eine Partei gründen? Ja, wie willst du eine Partei gründen, wenn es gar keine Politik gibt, wenn es kein Parlament gibt? Sobald du eine Partei gründest, dann zack, weg. Also musste man irgendwo einen Ort finden, jetzt könnte man sagen, in der Kirche. Naja, in der Kirche geht auch nicht, weil die Kirche hat immer den Staat gestützt. Dass die Kirche war hinter dem Staat, also konntest du auch nicht. Jetzt brauchst du also irgendwelche Möglichkeiten, um auszutauschen, untereinander deine politischen Ideen zu entwerfen. Und so wurden sie dann Mitglied dieser Organisation, die ausgehöhlt worden waren, weshalb im 18. Jahrhundert bei diesen Freimaurerlogen in England, das waren die ersten, waren überwiegend Intellektuelle, Philosophen, Politiker, also so etwas, die diese Ideen vertreten haben. Und die haben da die Sachen entwickelt. Und deshalb ist auch gar nicht verwunderlich, dass zum Beispiel bei den Gründervätern der Vereinigten Staaten der Großteil Freimaurer waren. Aber das lag daran, weil eben Demokratie verboten war. Und die einzigen, die dann sich getroffen haben untereinander und das ausgemacht haben, war innerhalb dieses Ordens, dieser Freimaurerei. Und da ist man da hineingekommen. Sobald allerdings die demokratischen Staaten sich durchgesetzt haben, verlor die Freimaurer als Bedeutung. Weshalb heute die Freimaurerei, man schätzt mit weltweit etwa 6 Millionen Mitglieder, an Bedeutung immer mehr verliert. Die deutschen Freimaurer sind überaltert, kaum noch junge Leute kommen da rein, weil es vollkommen unattraktiv ist. Die haben irgendwelche geheimnisvolle Kulte, wenn du da Mitglied werden willst, da musst du ein Hosenbein hochkrempeln und den anderen Arm und das Klopf. Da sagen sich junge Leute, Manager oder Politiker, was für Blödsinn, warum muss ich da reingehen? Mach ich nicht. Wenn du heute dasselbe machen willst wie früher Freimaurer, dann gehst du heute zu den Rotariern oder zu dem Kiwanis Club oder zu so irgendetwas, weil die sind viel sanfter. Da musst du nicht so viel Brimborium, die haben auch nicht so viel Ideologie. Gegen die sind eigentlich die Freimaurer noch relativ fromm. Denn zum Beispiel bei Freimaurern ist es ein festes Ritual, du musst auf ihrem Versammlungsraum die Bibel offen aufgeschlagen liegen haben. Die englischen Freimaurer akzeptieren keine Atheisten. Sie sagen, du musst gläubig sein, sonst wirst du gar nicht Mitglied. Auf der anderen Seite, manche sagen, die Freimaurer haben es eng mit den Katholiken, was vollkommen falsch ist. Ich kann euch ein Zitat geben vom jetzigen Papst, also noch ganz neue Aussage. Da sagt er, wer Freimaurer ist, darf nicht am Abendmahl teilnehmen und begeht eine schwere Sünde. Bis vor 20 Jahren wurde er sogar exkommuniziert von der katholischen Kirche, wenn du Freimaurer warst. Also manche Leute, die sagen, die Freimaurer stehen hinter den Katholiken, ganz komisch, ganz seltsam, die Katholiken sind die größten Feinde der Freimaurerei gewesen. Jetzt gerade die Frage, warum? Ja, weil die Freimaurer sich gelöst haben von der katholischen Autorität. Die haben eben gesagt, du musst dir selbst Gedanken über Gott machen. Du musst dich nicht der Kirche und der Autorität unterwerfen. Das war natürlich Substanz angreifen. Deshalb hat man gesagt, Feinde, mit denen wir nichts zu tun haben. Also die Freimaurer. In dieser Zeit, im 19. Jahrhundert, war der Großteil der Intellektuellen noch Mitglied der Freimaurer. Viele Leute allerdings, die mit den Ideen der Freimaurer gar nicht sympathisierten, wobei wir hier auch wissen müssen, es gibt ungefähr 50 verschiedene Zusammenschlüsse der Freimaurer. Also viele konstruieren, die Freimaurer zögen alle an einem Strang. Wenn ihr mal in der Freimaurer etwas tiefer reinschaut, die konkurrieren alle miteinander, die beschimpfen sich, die machen sich gegenseitig fertig. Die französischen Freimaurer halten nichts von den Englischen, die Englischen nichts von den Deutschen, die Deutschen nichts von den Amerikanischen. Und zwar geheim wie in der Öffentlichkeit. Warum? Nun, weil die Deutschen zum Beispiel relativ früh zugelassen haben, dass Juden Mitglieder werden durften. Und das wollten die Engländer und Amerikaner nicht. Also Streit, Auseinandersetzung. Dann die Franzosen haben schnell Atheisten aufgenommen, das wollten die Engländer nicht. Also haben die Engländer gegen die französischen Freimaurer gekämpft. Also die Freimaurerei ist genauso wie manche christlichen Kreise. Ja, zersplittert, aufgeteilt, kämpfend gegeneinander Und so, also es gibt keine einheitliche Freimaurerei, wie manchmal die Idee dahinter ist. Übrigens ein sehr amüsantes Buch, das habe ich jetzt nicht mit, könnte ich euch heute Abend noch mitbringen, von einem englischen Journalisten, der kennt diese ganze Szene und der ist dem dann mal nachgegangen, hat die Freimaurertreffen besucht und die Zusammenkünfte und all so etwas. Richtig amüsant geschrieben und zuverlässig. Das sind genaue Daten, genaue Hintergründe genannt, was häufig bei Verschwörungstheoretikern nicht dabei ist. Und am Ende ist ziemlich klar, die Freimaurerei, selbst die Spitzen, sind eigentlich ein relativ ein armes Häufchen, sind noch die Reste ihres Glanzes, den sie früher mal hatten. Geheimnisse gibt es heute bei der Freimaurer so gut wie gar nicht. Ich habe euch ja gesagt, geht nach Bayreuth, gibt es ein offizielles Freimaurermuseum, da sind alle Geheimnisse der Freimaurer, das so anschauen. Alle ihre Rituale, alle ihre Schriften, alles ausgestellt. Es gibt ein Freimaurerlexikon, kannst du im Internet bestellen. Steht alles drüber drin. Jeder, der je Freimaurer war, die Verschwörungstheorien verbreiten, die schreiben ihr Blättchen, weißt du, der ist Freimaurer, die machen nichts anderes, als ein Freimaurerlexikon nachzuschauen, was jeder kaufen kann. Das ist gar keine geheime Sache. Und dann wird häufig auch gesagt, ja, siehst du, der große Politiker ist Freimaurer. Und bei vielen Fällen stimmt sogar. Nur ist die Frage, was sagt das aus? Jetzt könnte ich mir etwas pauschal sagen. Wusstest du, wie viel große Politiker Mitglieder im ADAC sind? Ja klar, die meisten Politiker sind Mitglieder im ADAC. Der ADAC ist die größte Verschwörung in Deutschland. Ja, da gehören 6 Millionen Mitglieder dazu. Und viele große Politiker. Ja, ihr merkt, worauf ich hinaus will. Ich will mich darauf hinaus, Politiker sind in Hunderten von Vereinen. Warum denn? Warum sind die Politiker in ganz, ganz vielen Vereinen? Ja, natürlich. Deshalb zum Beispiel alle amerikanischen Politiker sind auch Mitglieder einer Kirche. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, in der Kirche sind sie nur, weil sie geheuchelt haben. Bei den Freimaurern sind sie aus echter Überzeugung. Ja, bitte sehr, warum? Warum denn? Ein amerikanischer Politiker im Durchschnitt ist in mehreren hundert Vereinen und wenn die Wahl ist, dann tritt er in allen auf. Aber nicht mit dem Ziel, alle ihre Interessen durchzusetzen. Der geht zum Hühnerzüchterverein, der geht zur American Rifle Association, also der Waffenlobby, weil die ist ganz stark in den USA. Fast jeder Amerikaner ist da Mitglied. Der amerikanische Präsident ist da Mitglied. Aber warum? Ja, nicht, weil er alle deren Agenda umsetzen will. Da könnte er ja gar nicht dazukommen. Sondern Präsidenten, also ein Politiker, was will der Politiker in erster Linie? Der will nicht Freimaurer sein. Der Politiker will in erster Linie Macht. Und wenn er merkt, dass er eben in Amerika gibt es 2 Millionen Freimaurer. Wenn er von denen gewählt wird, natürlich redet er bei denen. Wenn er von den Juden gewählt, redet er bei denen. Wenn er von den Baptisten gewählt wird, gibt es sogar 20 Millionen Südstaatenbaptisten allein, dann wird er, 16 Millionen, dann geht er auch zu denen und hält eine fromme Rede. Das ist doch vollkommen klar. Und jetzt nimmt man eine Gruppe heraus und sagt, ja, da ist er Mitglied, also muss er deren Ideologie durchsetzen. Und faktisch siehst du, die meisten Präsidenten tun das gar nicht. Die halten sowieso kaum etwas, was sie vorher versprechen. Ja. Und die Deutschen ja auch. Und da merkt man, so läuft Politik real. Manchmal wird dann auch hingewiesen, siehst du, die wurden ganz früh, schon als sie noch nicht bekannt waren, wurden sie eingeladen. Und hinterher sind sie bekannt geworden. Das stimmt. Ja, weil jede Gruppe, Lobbygruppe, die viel auf sich hält, versucht, junge Aufsteiger einzuladen, weil sie dann Kontakte knüpfen. Und wenn die mal bekannt sind, dann kannst du versuchen, da diese Leute anzusprechen. Wäre gut auch für christliche Lobbyarbeit. Wenn du jetzt Kontakt haben willst zu Angela Merkel, schaffst du ja nicht, es sind viel zu viele, die zu ihr wollen. Dann versuch jetzt Kontakt zu aufbauen zu den aufstrebenden jungen Politikern. Und wenn die dann an die Macht kommen, dann erinnern sie sich noch an dich. Und genau das tut diese Organisation auch. Besser als manche christliche Lobbyarbeit. Das heißt aber nicht, dass die an die Macht gebracht haben, sondern dass sie nur klug genug waren, bei den aufstrebenden Talenten, die an der Elite-Uni sind oder die irgendwelche Jobs inhaben, da Kontakte zu knüpfen. Denn du findest auch ganz viele, die da eingeladen worden sind, die nie bekannt worden sind. Ja, warum? Man hat ihm das falsche Pferd gesetzt. Man hat jemanden eingeladen, das sah nach einer guten Karriere aus und die ist abgestürzt. Aber natürlich Verschwörungstheoretiker stützen sich nur auf die, die eingeladen worden sind und die dahinter wirklich bekannt geworden sind. Und da sind dann einige Denkfehler, Probleme und was weiß ich in dem Ding drin, Geheimgesellschaften, Freimaurer, ein bisschen also zu denen. Die dritte große Strömung, die es gibt, in Deutschland weniger, aber insbesondere in Amerika ist, der amerikanische Staat ist verantwortlich für alles, was weltweit schiefläuft. Das ist das andere. Es gibt kaum einen Staat, der von seinen eigenen Bürgern so stark angegriffen wird wie die Amerikaner. Die viele Amerikaner glauben, zum Beispiel da World Trade Center, Massenamerikaner glauben eigentlich der CIA oder der FBI oder sonst eine Geheimbehörde hat das gemacht. Der Anschlag da in Oklahoma, ne, ich war ja von diesen Radikalen, die gesagt haben, das ist gegen den Staat. Viele amerikanische Christen verbreiten da, der amerikanische Staat arbeitet mit den Außerirdischen zusammen. Oder andere denken, er hat kleine Chips, die er den Leuten einpflanzt oder so. Und dann kommt unheimliche Angst, die denen da geschürt wird, wo man denkt, viele Sachen sind total verrückt. Ich meine, der amerikanische Staat ist mächtig, zweifellos. Aber der ist ganz vielen Interessen ausgesetzt. Da gibt es die Interessen der Industrie, die Interessen der Schwarzen und der Europäer und die Interessen der Juden, die haben natürlich auch ihre Interessen und die Interessen der Europäer, die haben auch ihre Interessen. Und die alle diese Interessen üben Einfluss aus auf die amerikanische Politik. Aber man möchte das gerne vereinfachen. Vereinfacht ist dann, stimmt alles nicht, da gibt es 2, 3 Leute, die entscheiden, wer Präsident wird. Und das ist in der Realität tatsächlich nicht so. Man kann es auch nirgends nachweisen. Und jeden, den man fragt, der sagt dann, naja, das ist halt so geheim, da kommt man nie hin. Dann ist interessant, dass die viel kleineren Verschwörer, also ihr müsst generell davon ausgehen, es gibt ja echte Verschwörungen. Für die müssen wir wirklich Angst haben. Die sind aber meistens in viel kleinere Ebene, weil ein Gesetz hat sich deutlich gezeigt. Umso größer eine Verschwörungstheorie ist, umso geringer ihr Erfolg. Weil es gibt keine Gruppe je in der Geschichte, die über etwas längere Zeit mit einer größeren Gruppe, wo alle dicht gehalten haben. Das seht ihr zum Beispiel die Iran-Contra-Affäre. Das war eine echte Verschwörung, nicht? Wo man dann Geld haben wollte. Da hat man aus dem Iran Waffengeschäfte gemacht und das den Contras gegeben, damit die da ihre politische Entscheidungen durchsetzen. So etwas. Das war eine echte Verschwörungstheorie. Die ist aufgeflogen. Also nicht eine Theorie, das war eine echte Verschwörung. Die ist aufgeflogen. So gab es auch andere Verschwörungen. Zum Beispiel gab es eine Verschwörung der Bolschewiken in Russland. Die haben dadurch die Macht. Aber das war eine echte Verschwörung. Es gab eine Verschwörung der italienischen Christdemokraten mit der Mafia. Die ist auch aufgeflogen. Deshalb sind ja einige dann ins Gefängnis hineingekommen. Also es gibt ja echte Verschwörungen. Sollen wir nicht sagen, dass es die nicht gibt. Am häufigsten sind sie in der Industrie. Und zwar ganz einfach, weil du damit viel Geld verdienen kannst. Wir nennen das zum Beispiel Absprachen. Nicht? Wie nennt man das dann? Dieses Kartell. Nicht? Das sind Verschwörungen. Das sind nicht in der Öffentlichkeit. Verschwörung heißt ja, dass einige Leute sich zusammensetzen zu ihrem persönlichen Vorteil und unter Ausschluss der Öffentlichkeit geheime Ziele verfolgen, die Auswirkungen auf viele andere haben. Das gibt es. Als Cäsar umgebracht worden sind, das war eine Verschwörung. Brutus und all die anderen, die haben sich verschworen als Senatoren und haben ihn dann alle gemeinsam ermordet. Das war eine echte Verschwörung. Als Hitler an die Macht gekommen sind, war auch eine Verschwörung. Das Ermächtigungsgesetz und so weiter. Das sind echte Verschwörungen, die manche erfolgreich waren, manche nicht, die aber alle nicht sehr lange gehalten haben und alle relativ schnell an die Öffentlichkeit gekommen sind. Weil schlichtweg, probier es mal. Probier einfach mal in deiner Gemeinde eine Verschwörung aufzustellen und die über längere Zeit dicht zu halten, dass nichts rauskommt. Und du wirst merken, das ist ganz schwierig. Irgendwann fängt einer zu reden an. Nun, einige der Verschwörungstheoretiker sagen ja auch, da treten doch einige auf. Ich war mal ganz oben bei den Freimaurern. Da kursieren immer wieder Kassetten und so weiter. Wisst ihr, dass einige von diesen Leuten ist nachgewiesenerweise nie Freimaurer waren? Warum? Die bedienen genau das Klientel, was die Leute gern hören wollen. Denn du kannst heute, wenn du heute auftrittst und sagst, ich war Freimaurer, da ist dein Einkommen geregelt. Du wirst von genügend Gruppen eingeladen, die finanzieren dich. Und du kannst frei erfinden, du kannst das erfinden, was die Leute gern hören wollen. Du sagst, ich war da in dem Zirkel und da haben wir abgemacht, als wir den Clinton eingesetzt haben und so weiter. Du musst nur ein bisschen englischen Akzent dazu machen, nicht so. Und da muss man nicht genau sehen, woher du kommst und du gibst dir einen neuen Namen. Ich bin jetzt Bill Jones und das ist aber nur mein Deckname, weil ich muss unter dem Decknamen leben, weil wenn ich den nicht hätte, dann würde ich mich sofort entdecken und umbringen. Und dann sage ich auch noch, ich bin schon angegriffen worden, ich hatte einen Autounfall gehabt und das war natürlich eine Verschwörung, nicht das Glatteis, sondern das war eine Verschwörung, die wollten mich umbringen und so. Aber die sind natürlich so, die beherrschen die ganze Welt. Aber sie schaffen es nicht, mich umzubringen. Ne? Das nicht. Die können die ganze Welt bestimmen, die können Politiker einsetzen, aber mich umbringen, das können sie nicht. Die gehen alle schief, diese Anschläge. Ne? Da merkt man schon an sich, das ist alles unlogisch. Und Verschwörungstheoretiker sind immer ganz kritisch. Die glauben alles, was diejenigen erzählen, die ihnen das erzählen, was sie gerne hören wollen. Da wird ganz wenig geprüft, ganz wenig nachgebohrt. Und sehr, sehr plausibel steigt man drauf ein. Ja, ihr merkt schon, ich bin diesen Verschwörungstheorien gegenüber etwas kritisch. Ich kann es auch gerne begründen. Für diejenigen, die dafür begeistert sind, ehe wir jetzt nochmal ins Detail gehen, möchte ich aber eines zu bedenken geben, das habe ich auch am Anfang schon gesagt, was glaubt ihr, wer die Welt beherrscht? Kinderschuldenfrage. Bitte? Einer, nämlich wer? Gott. Lesen wir in der Bibel ja ganz eindeutig, Gott setzt Könige ein, setzt Könige ab. Also, wer setzt Könige ein und ab? Die Freimaurer.
Habe ich nicht gelesen.
Ja, also ich will euch das nur mal sagen, weil ich weiß, mit manchen Leuten zu diskutieren über Verschwörungstheorien bringt nichts, weil es ist wie ein Glaube. ist fast wie eine Religion. Du kannst sagen, was du willst, weil dann am Ende kommt immer, ja, aber das, wir haben keine Quellen, weil es ja so geheim ist. Ja, woher weißt du davon? Naja, irgendwie habe ich die geheimen Quellen doch. Und das ist immer dasselbe, die Geschichte. Das heißt, du kannst ganz wenig wirklich darüber reden. Aber selbst wenn wir Christen sind, müssen wir immer sagen, glaubst du jetzt mehr der Verschwörungstheorie oder der Bibel? Die Bibel sagt eindeutig, er setzt Könige ein und Könige ab. Was wird am Ende passieren? Das, was Gott will. Wenn jetzt die Verschwörer im Willen Gottes sind, was wirst du dadurch erreichen, indem du darüber aufklärst? Gar nichts. Werden die Verschwörer deshalb weniger regieren? Auch nicht. Ja, warum beschäftigst du dich dann so viel mit ihnen? Warum warnst du andere davor, wenn sie sowieso zum Zug kommen werden? Da besser kümmere dich um das, was du verändern kannst, dass du Leute noch zu Jesus rufst. Das ist ja möglich, trotz aller Verschwörungen. Deshalb, es ist für viele eine maßlose Zeit- und Energieverschwendung. Sie machen Leuten Angst, an den meisten Stellen hinterher, wo sie erstmal sowieso nichts ändern können, wo ihr Vertrauen in Gott minimiert wird, klein gemacht wird. Also das heißt, selbst wenn die alle stimmen sollten, ich meine, erstmal müssten sich dann noch die ganzen Verschwörer einigen, wer nun mit wem zusammenhängt, ob es nun die Sozialisten sind oder die Muslime die Macht übernehmen oder die Scientologen oder die Illuminaten oder die Bilderberger oder die Freimaurer oder die, was weiß ich, die amerikanische Staat oder die Aliens oder sonst was, denn die wollen das ja alle, da müsste man sich einigen. Aber selbst wenn du dir da einig bist, dann musst du im Inneren immer doch sagen, du bist doch Christ und du glaubst, dass Gott die Welt regiert. Und es wird nie eine Verschwörung geben, die irgendwas durchsetzt, was Gott nicht zulässt oder will. Deshalb solltest du viel stärker deine Zeit bringen, nicht diese Bücher zu lesen, sondern zu beten und das zu tun, was Gott heute von dir will. Denn ich kenne Christen, habe mit denen zu tun gehabt, die mehr Zeit investieren zu warnen oder was weiß ich über Sachen, die erstmal sowieso nicht stimmen und die dann nur Leuten Angst machen und die nichts verändern. Und also selbst wenn ihr sie glaubt, die Verschwörungstheorien, dann denkt wenigstens geistlich im Umgang damit. Zum Beispiel, genau. Ja, das ist, und das ist Gott, wird da regieren. Jesus wird da kommen, ja.
Ich erinnere mich so an eine Kassette aus den 70er Jahren, da behauptete jemand, bei den Illuminaten gewesen zu sein. Und die haben also den zukünftigen Weltherrscher entdeckt gehabt. Das heißt, ja. Den Antichristen. Das ist natürlich bei vielen auf fruchtbarer Boden.
Ja.
Jetzt über 40 Jahre her.
Ja, der müsste langsam im Rentenalter sein, nicht? Ja.
Wenn er jetzt nicht durchstarrt.
Ja, genau. Also dann ist zu spät, ne? Ja. Aber das ist genau dasselbe, wie ich euch warne vor den Endzeitberechnungen. In den 30 Jahren, die ich jetzt da überschaue, gab es schon so viele Prognosen und was weiß ich, was die da die Antichristen und die welchen andere Regierer alle gemacht haben. Und faktisch ist es meistens nichts anderes als Spiele im Sandkasten, so Sandkastenspielchen. Ne? Aber die so faszinierend sind, weil man plötzlich die gesamte Weltpolitik erklären kann mit ein paar wenigen Akteuren. Und das ist ja für uns bequem. Aber denkt immer daran, die Verschwörungstheorien sind nicht nur einfach Theorien im Kopf. Die haben zum Tod von Millionen von Menschen geführt. Der Antisemitismus hat zum Tod von Millionen von Menschen geführt. Denn es ist ja ein Wahn. Hitler hat ja die Juden umgebracht, weil er wirklich glaubte, die Juden machen eine Weltverschwörung und er muss die Deutschen vor der Weltverschwörung der Juden schützen. Ja. Und das heißt, es hat zum Tod von Millionen von Menschen geführt. Deshalb, das ist nicht nur eine Sache im Kopf. Verschwörungstheorien haben im 20. Jahrhundert die Politik maßgeblich mit beeinflusst. Es gab dann auch linke Verschwörungstheorien, wie eben die Verschwörung des Kapitals und was weiß ich da alles und dass die großen Industrieunternehmen die ganze Politik regieren und dann war man antikapitalistisch oder antiimperialistisch und so, was genauso absurd gewesen war wie die Verschwörung des Antisemitismus. Aber das hat Auswirkungen erstmal auf unser geistliches Leben, es hat Auswirkungen auf die reale Politik, was ganz gefährlich und problematisch ist und ist verantwortlich für Millionen von Tote. Also deshalb, man sollte sich 300-mal, 100-mal gut überlegen, ehe man solche Thesen vertritt. Und ich rede jetzt davon, nicht mal bei den Ungläubigen, sondern ich rede davon, das wird leider ganz, ganz häufig auch bei Christen vertreten, verschiedene Arten von Verschwörungstheorien. Und die sind sehr gefährlich. Ja, das war jetzt nur eine Zusammenfassung von einigen Ideen der Verschwörungstheorie. Ich bin noch dabei, etwas mal darüber zu schreiben, weil ich denke, das könnte manchen eine Hilfe sein. Und ich habe ja deutlich gesagt, es gibt Verschwörungen, das ist ganz klar. Aber diese Verschwörungstheorien sind auf einer ganz anderen Ebene. Das ist meistens, Verschwörungstheorien sind Mythen. Das sind Erzählungen darüber, wie die ganze Welt funktioniert, mit irgendwelchen dunklen Mächten, die im Hintergrund sind. Ein paar wenigen Clubs, die sich irgendwo treffen und geheim sind. Und es gibt Clubs, die geheim sind und sich treffen. Nur haben die nichts mit diesen Weltverschwörungstheorien zu tun. Tja, es gibt zum Beispiel die Bilderberger. Es gibt die Freimaurer. Die Illuminaten gibt es übrigens nicht mehr. Die gab es auch nur ganz kurz. Die wurde ja von einem Herrn Weishaupt gegründet, nach kurzer Zeit verboten. Manche sind bei den Freimaurern untergekommen, aber die gibt es heute nicht mehr. Aber Freimaurer gibt es, Bilderberger gibt es auch. Das ist eben ein Club, der wurde, jetzt muss ich mal überlegen, ich glaube vom niederländischen König gegründet und dann im Bilderberg-Hotel, das erste Mal haben sie sich getroffen, deshalb heißen sie so. Und jetzt treffen sich in regelmäßigen Abständen führende Wirtschaftsleute, Politiker, die dazu eingeladen werden. Klar. Also wer meint, dass es das nicht gibt? Ja, der lebt auf dem Mond. Natürlich gibt es solche Treffen. Die gibt es massenhaft. Und natürlich, die Politiker wollen untereinander staatsübergreifend mit Wirtschaftsleuten austauschen und Entscheidungen treffen. Wenn ich Politiker werde, würde ich das ja auch tun. Sobald du an die große Öffentlichkeit was tust, da gibt die riesige Diskussion, im Blätterwald wird diskutiert, du kannst gar keine Entscheidung mehr treffen, das ist nur noch gedrängt. Alle Politiker bereiten ihre Entscheidungen in geheimen Zirkeln vor, was ja vollkommen klar ist. Was ist das Weltwirtschaftssoßum in Davos? Das ist genau sowas. Da dürfen ja auch keine Journalisten hin. Da bist du nur mal unter sich. Und dann bist du da, triffst dich und dann kommt da Bill Gates und Angela Merkel und die reden mal miteinander, wie wir die Computertechnologie weitergehen, die treffen Entscheidungen. Klar ist das so. Jeder kennt Davos, also das Weltwirtschaftsforum. Und das ist aber genauso. Natürlich werden da geheime Absprachen gemacht. Ja, was denkt ihr, in welcher Welt wir sind? Nicht? Natürlich. Aber die haben alle ihre Grenzen. Nicht? Das heißt, die können das nicht alles durchsetzen. Sie können das probieren. Und manchmal klappt es, manchmal klappt es nicht. Und da gibt's einige solcher Foren, wo man sich trifft. Aber da würde ich sagen, das ist das ganz normale Leben in der Wirtschaft, das ist das ganz normale Leben in der Politik. Es wird nicht alles auf dem Forum, auf dem Marktplatz ausgehandelt. Wäre als Politiker auch dumm. Stellt euch mal vor, vielleicht ist es sogar so, ich will keine neue Verschwörungstheorie machen, aber manchmal habe ich mir schon überlegt, ob die europäischen Spitzenpolitiker nicht hinter den Türen schon daran arbeiten, den Euro umzubauen, Leute herauszuschmeißen oder nicht. Ist relativ wahrscheinlich sogar. Ich als Politiker würde es lange tun. Die sind ja gar nicht drin, die Engländer sind gar nicht drin. Ja, die sind aber gar nicht drin, die Engländer. Ja. Die Engländer sind nicht drin, die Norweger sind auch nicht drin und so, einige Länder sind nicht drin. Wieso?
Ja, weil die BRIC, also Brasilien, Russland, Indien, China, die streben dann tatsächlich an, dass der US-Dollar nicht mehr die Weltleitwährung sein soll, wie es jetzt in der Vergangenheit gewesen ist. Die streben halt an, dass zumindest erstmal eine Währungseinheit geschaffen wird, die weltweite Leitwährung US-Dollar nicht ablöst, aber der US-Dollar nur noch ein kleiner Teil.
Ja, die eine Alternative dazu gilt. Ja, genau. Und da spielt der Euro ja auch eine Rolle, der soll da auch mit reinfließen. Ich glaube auch die chinesische Währung soll da mit reinfließen.
Jetzt kriegen wir zurück. Bevor der Euro eingeführt wurde, gab es in Europa schon mal so eine künstliche Währung. Das war der damalige EQ. Der hatte seinerzeit einen Wechselkurs zur D-Mark von 1,98 Mark. Und als dann der Euro eingeführt worden ist, war der Wechselkurs 1,95 Mark. So will heißen, da gibt es Bestrebungen. Eine einheitliche Weltwährung.
Genau. Also da würde ich auch durchaus sagen, das halte ich für realistisch. Das wird nicht in der ganz großen Öffentlichkeit diskutiert, aber dass da insgeheim Währungen sind. Was ich jetzt bezog, ist dann bloß die aktuelle Situation. Da könnte ich mir vorstellen, dass man manche bestimmte Länder rausschmeißt, um dann erstmal stabiler zu werden und dann wieder neu zu expandieren, weil im Moment, glaube ich, geht den kaum europäischer Staat daran, das noch auszuweiten, weil man merkt, man ist so an die Grenzen gekommen, dass das alles ganz wackelig wird und dass da insgeheim schon Pläne vorbereitet werden, nicht ihn aufzulösen, das denke ich auch nicht, aber zumindest da so ein bisschen zu stabilisieren, kann ich mir durchaus vorstellen, weil sonst wird man nur getrieben von den Medien oder den Ratingagenturen oder sonst etwas. Das wäre durchaus klug. Und das nicht vor der großen Öffentlichkeit zu machen, ist auch klug, weil sobald sowas durchdringt, würde es gleich eine riesige Erschütterung geben, Aktienkurse abstürzen, was weiß ich. Also, dass man da geheim drüber spricht, kann ich mir durchaus vorstellen. Das ist jetzt aber nicht irgendwelche Verschwörung, sondern das ist einfach so läuft Politik. Man bereitet Sachen vor, weil man die gut durchdenken will. Man will Allianzen schmieden, wo Leute hinterstehen, dass man nicht alleine da ist. Und dann geht man in die Öffentlichkeit und setzt es durch. Übrigens, wahrscheinlich habt ihr so ähnliche Verschwörungen auch bei euch in der Gemeinde. Nicht? Das heißt der Ältestenkreis. Ja. Oder, also ich meine, wenn ihr einen klugen Ältestenkreis habt, der diskutiert das nicht erst auf Gemeindeebene, sondern der diskutiert es untereinander. Und manche Sachen regelt man und dann manche Sachen werden weitergegeben und andere nicht. Aber das ist ja in Ordnung. Das ist so eine Sache, ja ähnlich wie auch, man diskutiert nicht alles vor der ganzen Gemeinde, weil es auch unsinnig ist, es gibt eine Unruhe, wo gar keine sein muss, sondern du diskutierst es und hoffentlich wirst du einigermaßen einig und dann kommst du mit deinem Ergebnis vor die Gemeinde und hast auch schon alle Überlegungen im Kopf, wenn der eine sagt, aber so, dann weiß ich, haben wir auch schon dran gedacht, aber so, ja, das haben wir auch schon besprochen, ne? Das wäre gut. Also das heißt, es ist ja gar nicht sinnvoll, alles immer vor der breiten Öffentlichkeit zu diskutieren. Also das heißt,
wir werden gar nicht informiert.
Ja, genau, das gibt's auch. Und damit muss man als Ältester leben. Ja, anders geht es nicht. Wenn du als Ältester immer alles mit der Gesamtgemeinde diskutieren willst, dann gib am besten dein Ältestenamt ab. Das wird gar nicht funktionieren. Weil dann bist du an endlosen Diskussionen, dann meldet sich auch jeder, der gar keine Ahnung hat, noch dazu, zu einer Sache, die ja, du willst meinetwegen eine neue Elektroanlage installieren, dann meldet sich jeder, der da irgendwo mal was gehört hat, und du kommst zu gar keine Entscheidung mehr. Also deshalb, manchmal muss man das tun, das tut die Politik und das tut die Wirtschaft und so weiter. Also das heißt, es gibt geheime Treffen, nicht öffentliche Treffen, sagen wir besser. Es gibt Entscheidungen, die getroffen werden. Es gibt sogar Verschwörungen, das wäre jetzt das Illegale, was hoffentlich ja nicht in der Gemeinde ist. Also das wäre ja eine legale Zusammentreffen, dieses Ältestenamt. Aber es gibt Illegale eben Kartelle, die gibt es. Aber es gibt eben dann auch die Angst vor Weltregierungen oder vor Weltmächten, die es gar nicht gibt. Und die kann man am besten aufrechterhalten, weil du am wenigsten gut dagegen was finden kannst. Deshalb habe ich auch schon gesagt, Behauptungen, die nicht wahr sind, sind am besten zu verteidigen, weil die ja nie in Konflikt mit der Wirklichkeit kommen können, denn in der Wirklichkeit gibt es nichts, was darauf Bezug nimmt. Also das heißt, irgendeine Organisation zu erfinden, die es gar nicht gibt, das ist viel besser, als du nimmst eine, die es gibt, und machst da was rein, weil da kannst du immer noch widerlegen, relativ leicht. Also bei den Freimaurern wird das auch getan. Anhänger der Freimaurer, weil es ja so viele Argumente gibt, dass die Freimaurer es nicht sein können. Alle Anhänger der Freimaurer, die ich kenne, die sagen, ja, die Freimaurer auf Unterebene, die haben ja alle gar keine Ahnung. Nur die wenigen, die ganz oben sind. Aber die kennt man natürlich nicht. Und zu denen hat keiner Zugang und die hat nie jemand getroffen. Und so geht das dann. So kannst du Verschwörungstheorien aufbauen. Aber es geht immer so. Verschwörungstheorien sind immer irgendwo im nebulösen Bereich. Ein paar wenige Aussteiger, die aber häufig sehr zweifelhaft von ihrer Herkunft sind und von ihrer Vertrauenswürdigkeit, die untermauern das. Nie Originaldokumente. Man zitiert sich. Es gibt häufig Fußnoten. Aber die Fußnoten sind immer nur von anderen Verschwörungstheoretikern. Das heißt, du zitierst dich gegenseitig. Da sage ich, du hast gesagt und du hast gesagt und du ziehst jetzt mich wieder. Michael hat gesagt und dann kann man viele Fußnoten setzen und das ist der Eindruck von Seriosität. Aber es ist keine echte Seriosität. Also wie gesagt, bei verschiedenen Fällen habe ich das nachgeprüft. Zum Beispiel, vor ein paar Jahren war der Vorwurf, der Vorsitzende, Vorstandsvorsitzende von Procter & Gamble, sei Satanist. Da wurde noch genau gesagt, er sei der Talkshow von Sender so und so aufgetreten, hätten öffentlich gesagt, dass die Gewinne von Procter & Gamble zu Satanisten überwiesen würden. Ja, soweit die Behauptung. Das kursiert unter christlichen Kreisen und sollte dann dazu führen, boykottiert Procter & Gamble. Da wurde noch dazu gesagt, die haben ja, glaube ich, dieses Symbol, irgendwie so einen Kopf da mit ein paar Sternen drin, auch das ist auch dann so, das ist auch satanistisch. Ja, was haben viele Christen getan? Sie haben natürlich nicht mehr bei Procter & Gamble gekauft. Das heißt eben keine Pampers und so weiter, denn die sind ja von Procter & Gamble. Das war einer der Punkte, dem ich nachgegangen bin. Aber ich gedacht habe, na, eine Behauptung, stimmt das denn jetzt überhaupt oder nicht? Erstmal, es war nicht herauszubekommen, wer das Ganze in die Welt gesetzt hat. Das ist typisch für Verschwörungstheorien auch. Du hast nie Sachen, Leute, die du zur Verantwortung ziehen kannst. Die müssen ja für gerade stehen. Das ist immer schlecht. Das ist heikel, vor allem, wenn es nicht so zuverlässig ist. Dann bin ich weitergegangen, habe mich an den amerikanischen Sender genannt, der da genannt worden ist. Ergebnis, Auskunft des Senders. Und nach der Verschwörungstheorie soll der Sender ja nicht damit zu tun haben, mit der Verschwörung. Also deshalb, das ist dann ja kein Problem. Der Sender hat gesagt, dieser Vorstandsvorsitzende ist in dieser Sendung gar nicht aufgetreten. Ich kenne keinen Christen, der danach gefragt hat. Das wurde einfach schlichtweg geglaubt, weil na, das kann man doch nicht erfinden. Hat man erfunden. Nun, dann bin ich dem weiter nachgegangen und habe herausbekommen, dass Procter & Gamble in den USA Strafanzeige gegen Unbekannt, wegen Rufschädigung gestellt hat. Genau wegen dieser Sache. Später, das Ergebnis ist gekommen, man hat nicht herausgefunden, woher das Ganze kam. Die Vermutung war allerdings nach allen Recherchen, dass es durch einen wirtschaftlichen Gegner in die Welt gesetzt worden ist. Was ja viel näher liegend ist. Da ist keine Weltverschwörung von Procter & Gamble. Das ist eine andere Firma, die verkauft auch Windeln. Also, was macht sie? In Amerika gibt es ein Drittel Christen, die haben Angst vor den Satanisten. Also setzt man eins in die Welt und plötzlich kaufen Millionen von Amerikanern keine Pampers mehr. Wirtschaftlich geht der Einfluss zurück, du verdienst Millionen und dann merken wir, manchmal sind die Verschwörungen viel näher, als man sich das vorstellt. Es geht um ganz handfestere Sachen, gar nicht um den Satanismus, sondern es geht ums Geld, es geht um Gewinne. Und das ist ja super gut möglich. Stellt euch vor, da gibt es Leute, die richten sich noch nach dem, was du verbreitest und dann kannst du irgendwas erfinden, du musst nur sehen, dass man dir nicht auf die Schliche kommt. Du musst das irgendwo anonym im Internetcafé einsetzen, nicht? Und dann, wo keine Kameras sind und so, dann setzt du es rein. Es verbreitet sich von selbst. Und dann dauert es eine ganze Zeit, ehe das dann sich totläuft. Und dann kannst du mal wieder das Neues in die Welt setzen. Darüber hinaus ist es auch schon allein die Geschichte in sich, also wenn man jetzt gerade, wenn ich gar nicht nachgeprüft hätte, allein die Geschichte in sich ist sehr unlogisch. Denn stellt euch vor, es wäre wirklich so. Wie blöd muss man als Satanistenführer denn sein, das öffentlich in den Medien zu sagen? Also muss man sagen, der muss doch damit rechnen, dass er dann wirtschaftliche Einbußen macht. Wieso sollte der so blöd sein, wenn er so ein tolles Geschäft macht? Besser er hält den Mund und gibt es weiter. Zweite Ungereimtheit. Procter & Gamble, wie ihr wisst, ist eine Aktiengesellschaft. Der Vorstandsvorsitzende einer Aktiengesellschaft, kann der frei über die Gewinne einer Firma verfügen? Ja, normalerweise ja. Der Vorstand bzw. der Aufsichtsrat oder die Aktionäre. Das heißt, er kann einen Antrag geben der Aktionärsversammlung. Und ihr stellt euch mal vor, bei einer großen amerikanischen Aktiengesellschaft kommt da der Vorschlag, wir wollen gerne 10% unseres Gewinns den Satanisten spenden. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das durchkommt? Ja, eben. Ich meine, ist ja auch klar, selbst wenn du ein paar Satanisten darunter hast, die werden nie die Mehrheit stellen. Jetzt kann man natürlich sagen, der kann ja privat spenden. Aber hier sollte gesagt werden, nein vom Gewinn der Firma. Wenn er privat spendet, dann wäre das ja auch keine Sache mehr, boykottiert die Firma. Denn der könnte ja irgendwo arbeiten, morgen wechselt, dann geht er zu Ford, dann kaufst du kein Ford mehr. Dann wechselt er zu General Motors. Das geht ja darum, die Firma soll gespendet haben. Und allein das ist schon wirtschaftlich sehr, sehr unwahrscheinlich, sehr, sehr komisch. Aber es wurde einfach geglaubt. Und da muss man sagen, solche Sachen gibt es immer wieder. Mehrfach im Jahr werde ich mit solchen Sachen konfrontiert, wo die Leute warnen, Sachen verschicken. Andere Verschwörungstheorie, da wurde dann eine E-Mail rumgeschickt, spendet für ein Kind. Da war so ein Kind halb verbrannt und so, nicht? Und dann Spendenkonto dabei. Diese Meldung gibt es seit etwa 10 Jahren, wird die rumgeschickt. Nur der Name des Kindes wird ab und zu geändert. Das Foto ist dasselbe, die Spendenkonto ist dasselbe, nur der Name wird geändert. Dieses Kind gibt's gar nicht. Aber da wird auf dieses weiche Herz vieler Christen angesprochen, oh, dieses arme Kind braucht eine Operation, ich glaube aus Lettland oder Litauen oder sonst wo, kommt das und jetzt spendet Geld. Also auch solche Sachen, das sind jetzt Verschwörungen im kleinen Maß, das ist ja keine riesengroße Sache, aber auch da, Christen prüfen nicht so schnell und lassen sich schnell auf irgendwelche Sachen ein. Oder vielleicht kennt ihr das auch, habt ihr in Traktaten gelesen, die Rückseite des Ausweises, nicht? Des Personalausweises, da soll irgendwie ein geheimes Zeichen der Freimaurer, der Weltregierung und so weiter, so ein Gehörnter drauf sein, so etwas. Oder vielleicht kennt ihr auch die Idee, die weltweite Weltverschwörung setzt sich durch den Barcode. Das war in den 90er Jahren sehr weit verbreitet. Ich kenne ganze Christen, die haben extra nicht mehr in Läden gekauft, wo der Barcode auf den Waren war. Also Barcode heißt ja dieses hier, nicht? Diese Strichcode. Und zwar wurde gesagt, bei jedem Strichcode gibt es drei Doppellinien, die jetzt länger sind. Und diese drei Doppellinien sollen für 6 stehen. Sollen, nicht? Für 6 stehen. Da sagt man, aha, 666. Das heißt, in jedem Barcode ist das Zeichen des Antichristen. Und wer diese Waren mit dem Barcode kauft, ist in dem Reich des Antichristen. Deshalb darfst du sie nicht mehr kaufen.
Darfst du aber auch nicht zum Arzt gehen. Der schreibt dir ein Rezept aus, da steht unten 666 drauf.
Ja, dann darfst du es auch nicht, eben. Und Verschwörungstheoretiker, die ich kenne, da habe ich auch eine ganze Sammlung bekommen, wo überall 666 vorkommt, was du alles nicht mehr machen darfst, von Christen, unter der Hand weitergegeben. Und das war bis dahin, also der Mann hat es wirklich ziemlich weit getrieben, bis dahin bei Preisen, wenn du beim Supermarkt, er sagt, manche Supermärkte sind schon von der Weltregierung unterwandert, da kostet etwa 6,66 Euro. Das ist auch. Und manche Verschwörer, die sind ganz klug, die machen nämlich 333, einfach nur die Hälfte davon, weil sie sich tarnen wollen. Und andere sind auch ganz klug, die machen nämlich 999, das ist mich nur auf den Kopf gestellt mit 666 und so weiter und so weiter. Da wurde gesagt, es gibt Leute, die haben das in ihrem Kennzeichen und die haben das in ihrer Telefonnummer. Und wenn du es in der Telefonnummer hast, dann ist das natürlich bewusst, also entweder 333, 666, 999. Manche machen auch noch Zahlen dazwischen, damit man es nicht so schnell erkennt. Ja. Ja, wirklich. Ich kann euch das zeigen. Ich kann euch auch zusehen, das E-Mail, wenn ihr wollt, was ich da bekommen habe. Genau. Richtig, wegen Waff im Hebräischen und Waff kann auch, hier, ich habe jetzt eine Uhr, habe ich geschenkt bekommen von der Reiseführung, die ich gemacht habe. Da sind lauter hebräische Zeichen drauf, ne? Ja, ja, eben. Und unten ist tatsächlich ein Waff, ne, für die 6. Ja. Und also und da sagt man ja, Waff, 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 www, 666, Antichrist. Und ich kenne viele Christen, die deshalb nicht ins Internet gegangen sind. Gemeinden, die keine Internetseite gemacht haben, weil da www vorsteht. Und da muss man sagen, auch das ist Verschwörungstheorie. Und wenn du willst, du findest überall, das werden wir jetzt gleich machen. Wir werden jetzt gleich eine Übung machen. Wir setzen unsere eigene Verschwörungstheorie auf. Ja, um mal, und ich kann euch sagen, nach welchen Rezepten die geht. Also du machst irgendeine Behauptung, du nimmst irgendwelche Personen damit hinein, deren Namen oder Kürzel oder Geburtsort oder Geburtsdatum oder sonst wie damit zu tun hat. Wir surfen etwas im Internet. Meine Tochter kam vor einem halben Jahr auf mich zu. Da war, glaube ich, ein Film mit 23, glaube ich, war das, ne? Ja, und da war 23 überall, nicht? Der Herzschlag oder da, dort und dort. Und dann kam sie gleich zu mir, Papa, stimmt das wirklich? Überall die 23 und so. Und da habe ich hinterher gesagt, nee, guck mal, du kannst das genauso gut mit 12 machen. Jetzt sind wir überall 12. Sind in das Internet gegangen, überall 12 gefunden. Und hinterher war sie richtig enttäuscht. Sie hatte jetzt gemeint, jetzt hat sie den Durchblick, wo, was da alles läuft und was mit 23 alles ist und so. Und also sie hätte eigentlich, sie kam extra zu mir, hat sie auch noch gesagt, ja, ich habe mit meinen Freundin geredet, habe ich gesagt, mein Vater, der kennt sich aus, der weiß bestimmt noch mehr. Und jetzt wollte sie, dass ich noch mehr Daten nenne. Und war sie hinterher ganz, ganz enttäuscht, dass ich ihr gesagt habe, lass es sein, das ist Unsinn, da brauchst du nicht drauf zu bauen. Und aber wie gesagt, ihr könnt auch andere Zahlen nehmen. Wir können meinetwegen die 15 nehmen. Dann geht ihr ins Internet, sucht raus mal, was 15 ist. Und irgendwo findet ihr meinetwegen 15 Atome, die irgendwo sind. Oder 15 Staaten, die in irgendeinem Bund drin sind. Oder 15, also meinetwegen 15 Sterne in irgendeinem Emblem von einer Wirtschaftsunternehmen. Oder was weiß ich. Man muss immer einfache Symbole nehmen, weil einfache Symbole gibt es relativ viel. Und deshalb fange ich auch an. Wir können, nein, machen wir erstmal noch Fragen. Oder Fragen oder Kommentare oder Erlebnisse oder sonst etwas. Bitte. Gleich, ja. Hier vorne.
Ich habe einen 93-jährigen Patienten, der hat sehr viel Vertrauen zu mir entwickelt und der war im Ersten Weltkrieg und 5 Jahre in Gefangenschaft und hat erlebt, wie Frauen vergewaltigt wurden, alles. Und hat nach dem Krieg eine Antwort gesucht, warum war ich, habe ich das mitgemacht in meiner Gefangenschaft. Und ich war etwas erschrocken, als du von da diese Judentheorie, genau ja. Das hat er mir vor einer Woche erzählt. Das ist aber jetzt seine Antwort, die trägt er 50 Jahre. Ich weiß, warum ich für Deutschland gekämpft habe. Genau das, was du gesagt hast. Ich war immer ein bisschen gefährdet. Ich konnte ihn darauf auch nicht antworten. Die Juden haben Hitler an die Macht gebracht. Genau das. Ja, und jetzt komme ich zurück. Was soll ich ihm sagen? Entschuldigung, du warst im Krieg. Und die Antwort, die du dir gegeben hast, leider Banane. Ja,
genau.
Das kann ich ihm noch nicht sagen.
Ja, nein. Jetzt gibt es hier zwei Ebenen. Die eine Sache ist, wir müssen sachliche Antwort finden. Das andere ist die seelsorgerliche Antwort. Was du brauchst, ist die seelsorgerliche. Ja. Die sachliche Antwort ist, es ist vollkommen falsch, es ist vollkommen unlogisch. Es gibt keinerlei wirklich historisch stichhaltige Hinweise, die das
gibt.
Genau. Genau. Deshalb, ich erwarte das ja auch gar nicht. Das ist nur für dich wichtig, damit du diese Theorie nicht übernimmst. Das heißt, du musst dich damit auseinandersetzen, dass du die nicht einfach übernimmst.
Ich habe eine Antwort gekriegt. Ich bin ganz erstaunt,
ja.
Dass ich jetzt,
ja, genau.
Dass also, ich das wiederholt hat, was er mir genau vor der Woche
ja.
Erzählt hat.
Und ich kann dir sogar noch die Bücher nennen, die ihr dir nennt, die Thesen nennen und so. Und, ja, hat er schon.
Mitgekriegt.
Ja. Also, ja. Also, diese Sachen sind weit verbreitet. Zum Beispiel mein Schwiegervater vertritt das auch als Franzose. Nicht? Also, weil mein Schwiegervater ist ungläubig und der war dann im Algerienkrieg, hat er gekämpft. Und für ihn ist auch ganz klar, auch die Juden stecken hinter der französischen Politik. Deshalb haben sie ihre Kolonien aufgegeben und so weiter und so weiter. Das gibt es, ich sage, es gibt weltweit. Auch mit den absurdesten Dingen. Nicht? Also sie haben die französische Regierung in der Hand und die deutsche und die kämpfen aber gegeneinander. Obwohl du eigentlich sagen musst, ja, wenn du an die Macht kommen willst, ist doch schlecht gegeneinander zu kämpfen. Ist doch besser gegen die Feinde zu kämpfen. Und bitte?
Sagt Christus.
Genau. Nicht?
Wenn ich durch den Teufel, die ja. Teufel austreibe, dann...
Genau, das sagt ja. Der eine kämpft doch nicht gegen sich selbst. Das ist ja unsinnig, sondern der Feind kämpft dagegen. Also Christus gegen den Teufel, nicht der Teufel gegen den Teufel. Dann merken wir auch, ist unsinnig, aber hier geht's nicht um Logik. Ja, die seelsorgerliche Antwort ist, ich würde sagen, diskutiere über diese Sache gar nicht. Lass es stehen, rede gar nicht darüber, sondern rede über Jesus Christus, bring dem nach. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mensch, der da seinen Seelenfrieden gefunden hat, das aufgibt, ist ziemlich gering.
Geht er nicht.
Genau. Deshalb, ich würde gar nicht darüber diskutieren, weil sobald du diskutierst, dann wendest du dich von dem eigentlich Wichtigen weg, was da ist. Es könnte sogar sein, entweder kommt Feindschaft auf oder du bestätigst ihn noch darin, ja, in deiner These. Und, ja, und das ist schlecht. Da sollte man eher die Finger von lassen. Denn also lieber hier gar nicht darüber reden, das an den Rand tun und sagen, es gibt was viel Wichtigeres. Egal welche Verschwörung da ist, letztendlich ist Gott, der hat die Welt in der Hand. Und letztendlich stehen wir vor ihm. Und dann mal sehen, wie er darauf reagiert. Wenn er darauf reagiert, nein, Gott nicht. Und so, dann merkst du, da ist das eigentliche Problem. Er hat eine Ersatzreligion.
Ja, die hat er.
Ja. Und da muss man dann irgendwann versuchen, zumindest man muss als Christ Stellung beziehen, die ist für ihn natürlich etwas schmerzhaft, wenn es wirklich religiös schon ist, dann muss man sagen, also entweder oder, ich vertraue Gott mehr als diesen Büchern. Gott hat sich bewährt in meinem Leben. Ich weiß, er antwortet auf meine Gebete. Irgendwie solche Sachen, wir auf der menschlichen Ebene reagieren. Und dann diese Zuverlässigkeit der biblischen Überlieferung. Denn in Wirklichkeit, er baut da auf Sand. Und im Grunde genommen ist es natürlich auch ein Stück weit die Selbstentschuldigung. Denn es ist viel schwerer, damit zu sehen, ich bin der Sünder, ich bin der Böse, ich habe mich verführen lassen, ich habe andere umgebracht, möglicherweise. Das ist viel, viel schwerer. Es ist immer leichter, du siehst einen Sündenbock.
Ich habe ihm ja schon gesagt, dass Gott im Regiment, er sagt, wo war er denn, als die Frauen vergewaltigt wurden? Wo war er denn, als er durch Tschechien ging und die Frauen an die Scheunentore genagelt wurden? Das sagt
ja.
Er
dann. Ja, ja. Und dann wäre natürlich, je nachdem, wie sehr wir darauf eingehen wollen, dann müssen wir sagen, wer hat das denn gemacht? Aber das ist natürlich die unangenehme... Ja, wie halt, wer war das denn? War er, ist er auch Jude? Er war doch in der Armee.
Ja, er wollte ja dafür kämpfen, dass diese Verschwörung nicht stattfindet.
Ja, jetzt, im Nachhinein sagst du, aber als er erstmal dabei war, ja nicht.
Er musste ja. Er war 17, 18 oder 19, er ist jetzt 93, ich weiß nicht, kann ich rechnen. Er musste. Gab doch gar keine Wahl.
Ja, das ist eingeschränkt. Es gibt gute Untersuchungen darüber, die selbst bei der deutschen, also der deutschen Reichswehr zeigen, dass keiner gezwungen muss, bei Judenpogrom mitzumachen. Alle wurden vorher gefragt, willst du oder willst du nicht? Wenn nicht, keiner ist ins Gefängnis gekommen. Sie wurden in eine andere kämpfende Abteilung hineingeschoben. Ich habe selbst Leute kennengelernt. Einer meiner Professoren in Basel war Soldat im Zweiten Weltkrieg und sogar Offizier gewesen. Er hat gesagt, er hat nie bei diesen Sachen mitgemacht, sondern hat immer dagegen Stellung bezogen. Das war möglich. Also dieses, ich bin das Unschuldslamm, ich musste unbedingt, ist eine Ausrede, auf die viele Leute kommen, die in den meisten Fällen nicht stimmen. Die Leute, die das gemacht haben, waren meistens Freiwilligenverbände. Also das heißt, das stimmt sachlich nicht, aber das ist die Erklärung, die ganz viele, die fast alle Deutschen haben hinterher gesagt, wir sind die Opfer und am Ende ist die Frage, ja, wer war denn jetzt der Täter, der sie gezwungen hat? Fakt ist, dass die allermeisten Menschen mitgemacht haben und mit Begeisterung mitgemacht haben, nur mit dieser Schuld zu leben, ist viel schwerer, als eine Erklärung dafür zu finden, die das Ganze abschiebt.
Wir haben ihm wahrscheinlich das geglaubt, was durch die Presse und
was... Natürlich haben wir es geglaubt, genau. Ja. Und da hat, merkt man ja, da lebt in ihm eigentlich die nationalsozialistische Propaganda weiter.
Ja.
Das, was er als Kind gehört, dass die Juden die Feinde sind und man gegen die Juden kämpfen muss, lebt weiter. Nur jetzt noch mit der abartigen Variante, dass die Juden dann auch noch für den Zweiten Weltkrieg, das heißt für ihren eigenen Mord zuständig sind. Was ja an sich total absurd ist, das ist ja so ähnlich, als wie jemand sagt, da ist jemand zusammengeschlagen worden, der ist selbst schuld. Oder ist jemand vergewaltigt worden? Ja, die Frau war doch schuld, dass sie vergewaltigt worden ist. Also das kann man hier sicherlich sagen, man kann dafür mit beitragen, aber letztendlich ist der Täter dafür verantwortlich. Der Mörder ist verantwortlich, nicht das Opfer. Und genauso ist hier diese Absurdität, die Nazis, die die Juden umbringen wollten, waren eigentlich Juden, die dann andere Juden umbringen wollten, was total absurd ist, aber was manche Leute benutzen, wo sie merken, sie haben eigentlich immer noch die nationalsozialistische Propaganda im Kopf. Und häufig ist es so, was man in der Jugend mitnimmt. Das prägt ganz tief. Und hier nimmt er es als Entschuldigungsmuster für sein eigenes Versagen. Er wird allerdings nicht umhinkommen, wenn er zu Gott kommen will, sein eigenes Versagen zu erkennen. Nur, ich würde nicht lange mit der Verschwörungstheorie reden darüber, weil wenn er darüber jetzt 50, 60 Jahre gelebt hat oder noch länger, der wird das vermutlich nach menschlichem Ermessen nicht mehr in Frage stellen, wenn er nicht vorher gläubig wird. Wenn er gläubig wird, kann Gott sein Denken verändern. Hier mehr Wert darauf legen, wenn er fragt eben, wo war Gott? Ja, natürlich war Gott da. Ja, wer hat an dem Zweiten Weltkrieg ein Ende bereitet? Gott hat eingegriffen und gesagt, jetzt ist genug mit der Morderei und so. Gott ist hier im Regiment, nur er greift nicht mehr sofort ein. Aber dann eben die Frage stellen, was haben die Menschen denn getan? Wer hat denn die umgebracht? Das war ja nicht Gott, der vom Himmel Leute umbringen lässt, sondern er hat eine Zeit lang das Böse gewähren lassen, weil er den Menschen Freiheit gibt, auch das Böse zu tun. Und manchmal ist es dann gut, zum persönlichen Leben hinzuzukommen. Wie sieht es in Ihrem Leben aus? Haben Sie schon mal Sachen getan, die falsch sind in Gottes Augen? Und manchmal kann auch diese Diskussion oder das Böse irgendwo anders in der Welt so eine Alibi-Funktion sein. Ich schiebe das ein bisschen von mir weg. Das ist so viel Böses und dann ist mein Böses im Leben. Ich fink das ja nicht mehr ins Gewicht. Aber das wäre jetzt nur mal ein Versuch, weil ich kenne den Mann nicht, weiß nicht genau, wie es läuft, aber ich würde sehr davor warnen, diese Theorie zu diskutieren. Das bringt gar nichts, das wird nur entweder dich durcheinander bringen oder wird Aggressivität bei ihm hervorrufen, wenn du es...
Du hast ihn gut beschrieben und ich weiß jetzt, dass ich mich darauf nicht mehr einlasse und wenn es eine Möglichkeit gibt, er hat ja nicht mehr viel Zeit mit 93, werde ich ihn Gott groß machen,
genau.
Wenn die Möglichkeit da ist.
Ja, und Gott kann manchmal Wunder tun. Und hier würde ich immer sagen, was bei Menschen unmöglich ist, ist möglich bei Gott. Ich war da vor 2 Jahren in der Gemeinde in Göttingen, Studentengemeinde. Und da habe ich dann so einen älteren Mann kennengelernt, der im Altenheim mit Mitte 80 noch zum Glauben gekommen ist. Das ist ganz erstaunlich. Der hat mit Glauben nichts zu tun gehabt. Und jetzt war er plötzlich fröhlich, sang da mit jungen Studenten christliche Lieder. In dem Altenheim hat man gesagt, man hat ihn schon abgeschrieben. Und nachdem er gläubig geworden ist, plötzlich fing er wieder an, auch draußen zu gehen, selbst zu laufen. Das hat ihn ganz neu mobilisiert. Aber ich muss mal sagen, menschlich undenkbar. Da denkst du, jemand mit Mitte 80, der ändert sein Leben nicht mehr, aber Gott kann durchdringen.
Weißt du, wie er zum Glauben gekommen ist, wie ein schönes Zeugnis, wenn du es weißt.
Dieser Mann, ja, ja, das weiß ich. Und zwar diese Studenten, die haben, weil sie gesagt haben, wir wollen auch etwas für alte Menschen tun, die haben Bibelstunden in dem Altenheim angeboten. Und er saß da im Rollstuhl neben vielen anderen. Die meisten Alten haben das also sich voranlaufen lassen. Und nach mehreren Monaten, wo sie immer wieder gekommen sind, gebetet haben, gesprochen haben, da hat er sich dann bekehrt. Also das heißt, diese Studenten haben direkt die alten Leute angefragt und gesagt, ja, willst du jetzt auch zu Jesus kommen? Willst du auch Christ werden? Dann erklärt. Und er war noch so frisch, dass er es einigermaßen verstehen konnte, hat sich bekehrt und ist heute da, eben in der Studentengemeinde. Ich weiß jetzt nicht, ob er noch lebt, aber vor 2 Jahren war er da und relativ fit und frisch und hat fröhlich davon erzählt, wie das sein Leben verändert hat. Wunder bei Gott, würde ich sagen. Ja. Ja.
Unser Chefarzt, orthopädischer Chefarzt, der mich auch mit dem Handicap
total. Ja.
Macht er hier mit meinem Chiro
Praktika.
Chiro praktisch.
Ja, genau.
Drückt denn auf seine Hand immer auf meinen Kopf.
Ja. Wobei, das sind 2 ganz verschiedene Sachen, weil Chiropraktik hat nichts mit Rotariern zu tun. Das sind 2 Unterschiede. Ja, genau. Also Rotarier sind genauso wie der Kiwanis Club oder der Lions Club. Das sind so Männerclubs. Eigentlich könnte man sagen, Fortsetzung der Freimaurer, nur unter einem weniger ideologischen Vorzeichen. Das heißt, die Freimaurer, die hatten auch so ideologische Vorzeichen. Das heißt, wir wollen Glück in der Welt und wir wollen Einigkeit und Frieden und wir wollen Demokratie und was weiß ich, alles solche Ideen, die sie verbreitet haben. Diese Rotarier, Kiwanis und so etwas, die sind mehr irdisch ausgerichtet. Normalerweise läuft das so, dazu gehört der Bürgermeister und ein Abteilungsleiter und es sind meistens selbstständige Leute, es sind Politiker, es sind Reiche, Wohlhabende, meistens nur Männer, die treffen sich in irgendeinem Hotel, steht meistens auch draußen dran, ist also da nichts Geheimnis, du kannst ja jedem Hotel sehen, wo sie sich treffen und dann reden sie miteinander, sie machen Geschäfte miteinander, da wird ein bisschen gekungelt, du gibst mir den Auftrag und ich gebe dir den Auftrag und wir sind doch gute Freunde und du bist doch auch mein Rotarierbruder und so läuft das normalerweise und nach der Öffentlichkeit, noch zur Öffentlichkeit sind sie wohltätig. Das heißt, es sind Leute mit viel Geld, die spenden mal im Kindergarten neues Klettergerüst, dann kommt dann noch Plakette dran, gespendet von den Rotarier Club aus so und so. Genau, und das Pressefoto natürlich. Und damit machen sie Lobbyarbeit. Also, denn wenn man nur sagt, wir sind der Club, wir treffen uns in tollen Hotels zum guten Essen und machen unsere Geschäfte, das ist nicht sehr werbewirksam. Ne? Aber wenn du sagst, wir tun auch noch was Gutes, das tut der eigenen Seele gut, wir machen gute Geschäfte, verdienen gut und wir spenden davon auch noch ein bisschen. Das ist dann für die Seele und für das Wohlbefinden. Nein, okkult sind die gar nicht. Die haben mit, ja, das hat mit dem Oratorier nichts zu tun. Nicht alle Rotarier legen die Hände auf, das sind Chiropraktiker.
Das weiß ich, aber wenn ja.
Das hat mit Okkultismus nichts zu tun. Das ist einfach eine Art Männerclub von einflussreichen Männern oder die sich dafür halten, die ihre Geschäftchen machen, miteinander austauschen. Die Rotarier haben fast gar kein ideologisches, inhaltliches Programm. Wenn du ihren Status liest, dann ist das schon so ein bisschen, naja, wir sind für Friede in der Welt. Ich meine, wer ist das nicht? Jedes kleine Sternchen bei Deutschland sucht den Superstar. Was ist dein Traum? Was wünschst du dir? Frieden in der Welt. Nicht? Und so. Das ist ja... Bitte. Ja, ne? Ja, haben die auch bestimmt gesagt, oder?
Ich habe keine Ahnung.
Ja, ich eben auch nicht. Aber ich weiß zumindest, dass es die gibt. Aber das ist immer so. Das ist seit Jahrzehnten so. Deshalb, ich muss mich nicht anschauen, was trotzdem, was sie sagen.
Das sind die Jugendsünden, von denen du gerade berichtest.
Ja, ja, genau. Richtig, ja, ja.
Können wiedergeborene Christenmitglieder sein bei Rotariern oder Freimaurern?
Also bei Rotariern, weil sie ja kein religiöses, inhaltliches Gedankengut haben, außer eben sowas ganz Allgemeines, was eigentlich kaum jemanden interessiert, außer wir wollen lieb und nett zu anderen sein, wir wollen Frieden und was weiß ich und so. Da bei den Rotariern, du kannst schon, sie werden dich als normalen Menschen nicht aufnehmen. Und zwar warum? Also wenn du nicht selbstständig bist, nicht ein bisschen Einfluss hast, wofür sollen sie dich aufnehmen? Es gibt ja keinen Vorteil für sie in der Gruppe. In der Gruppe, sie wollen ja exklusiv sein. Sie wollen nicht mit dem Pöbel zusammen sein. Sie wollen jetzt im noblen Hotel, also wenn du jetzt nicht für ein Essen da 50 Euro abdrücken kannst, dann kommst du schon mal gar nicht rein. Das heißt, die gehen ja nicht zu McDonald's oder so. Ne? Sondern, ja. Sondern da, was ist dir das Anliegen? Du hältst dich für toll und für besser. Ja, dann willst du unter dir sein. Was heißt, dann gehst du in ein exklusives Hotel, da gehen schon mal nicht alle hin und dann fühlst du dich gleich besser und du kannst auch ein bisschen auf die anderen herabschauen. Du fährst dann deinem Nobelschlitten vor und das sind alle nur tolle Leute, die ringsherum sind. Und also wenn ihr zu denen gehört, dann habt ihr eine gewisse Chance. Also vielleicht mit einem Professorentitel oder wenn du Stadtdirektor bist oder Bürgermeister oder Firmenchef oder was weiß ich, dann kommst du da möglicherweise rein, wenn du willst. Weil das ist ja auch das Hauptziel.
Ja, jetzt natürlich skeptisch angesagt, dann kriegst du eingezogen.
Genau, also ich würde sagen, aber das ist jetzt nicht okkult. Nein, nein. Das ist nicht okkult. Ob man da rummischt und sich mit denen auf eine Stufe stellt, das ist dann eine andere Sache. Wobei ihr auch sagen müsst, dass auch da müssen wir einfach, das sind vielfach suchende Leute. Nicht jeder, der prominent ist, hat sein Leben im Griff, weiß über den Sinn des Lebens. Also nur ist die Frage, musst du da mit ihnen sprechen? Nicht unbedingt, du kannst sie auch so treffen. Nur viele Christen haben auch zu viel Hochachtung, denken, da ist ein Bürgermeister, oh, das ist ja toll und der muss im Leben in Ordnung sein, der ist in einer großen Villa und eine glückliche Frau. Hey, geht erstmal, also werdet Realisten, diese Leute sind genauso desorientiert wie alle anderen auch. Die haben so wenig Überblick über ihr Leben und das Leben von anderen wie alle anderen auch. Einige Leute, die ich kennengelernt habe, die ziemlich auch hohe Stellungen in der Gesellschaft haben, die sind genauso auf der Suche, die haben genauso wenig Antworten, die sind genauso in Ehekrisen drin und was weiß ich, wie alle anderen auch. Und die brauchen gerade häufig Hilfe, weil die ringsherum sind, mit kaum einem wollen sie reden, weil wenn du mal oben auf dem Treppchen bist, du darfst dir keine Blöße geben, sonst kommen die anderen und machen dich fertig. Also du musst noch mehr repräsentieren. Häufig haben diese Leute noch weniger echte Freunde als ein einfacher, normaler Mensch.
Ich habe nochmal einladen wollen zu christlichen Geschäftsleuten.
Ja.
Dann habe ich mal gefragt, was sie glauben und so weiter. Aber da kam dann raus, da war das Essen, was ja. Ich für 25 D-Mark gekriegt habe. Das war wichtiger als das.
Ja, genau. Das ist zum Teil auch so. Und da merkst du, das ist so eine ähnliche Veranstaltung nur von christlicher Seite aus. Und es gibt manche dieser Gruppen, die machen es gut. Ich war auch schon zu einigen eingeladen von denen, eben diese internationale Vereinigung christlicher Geschäftsleute, IVCG, und manche Gruppen machen es gut, das ist von den Gruppen sehr unterschiedlich. Manche, da ist nur dann, wie du sagst, das Essen, aber generell, die treffen sich auch in guten Restaurants. Das ist nicht ganz bei Rotaria das dazwischen so, ne? Und weil es eben auch nicht so viele Christen gibt, die dann so an der Spitze mitstehen. Aber dann ist auch ein nobles Essen, nobles Restaurant und nachher dann normalerweise ein Vortrag. Und also ich habe da schon einige gute Gespräche geführt, auch mit Ungläubigen, und zwar direkt über den Glauben. Ne? Also deshalb an einigen dieser Treffen war ich. Das Anliegen der Gruppe ist, glaube ich, gut. Es gibt dann noch die Geschäftsleute des vollen Evangeliums, das ist dann sehr charismatisch, aber die wollen was Ähnliches. Die machen das in einer ähnlichen Struktur, so wie das andere Gruppen, eben wie die Rotarie auch machen, nur natürlich mit christlichem Inhalt.
Aber was ist jetzt mit den Freimaurern?
Ja, Freimaurer, da würde ich hier, obwohl ich ja kein Katholik bin, würde ich die Beurteilung der Katholiken teilen, zu sagen, ein Christ sollte nicht Mitglied werden. Und zwar warum? Weil manche ihrer Riten sind aus meiner Sicht abgeleitet von okkulten Riten. Deshalb würde ich sie nicht machen. Darüber hinaus ist es so, sie haben auch die Idee, sie streben nach Einigkeit der Weltreligion, aber mehr mit dem Ziel, wir machen eine einheitliche Religion. Sie arbeiten nicht, also sie sind jetzt nicht daran, sie umzusetzen. Da gibt es Leute in der Öffentlichkeit, die es viel stärker tun. Wenn du wissen willst, wer in Deutschland am stärksten für die Einheit der Religion arbeitet, ist im Moment Hans Küng. Offizieller Professor für katholische Theologie und so weiter, der arbeitet in aller Öffentlichkeit und sehr effektiv. Sein Arbeitsmaterial ist heute in den Lehrplänen vieler deutschen Bundesländer. Das heißt, die arbeitet viel stärker daran, aber die Ideologie der Freimaurer ist eine, die gehen zwar von Gott aus, die haben zwar ihre Bibelbilder liegen, aber es ist kein biblischer Inhalt. Es wird nicht von Erlösung, Jesus ist ein großes Vorbild, aber Erlösung ist da nicht so eine wichtige Sache. Also das heißt, hier werden geistliche Sachen verschoben, es werden Ziele angesteuert, die ich als Christ für nicht gut halte. Deshalb, ich würde nicht Freimaurer werden. Wir könnten mit einem Freimaurer sprechen, das ist ein ganz normaler Mensch, die meisten davon, aber ich würde nicht Freimaurer werden. Also ich würde davon abraten, Freimaurer-Mitglied zu werden, erstmal wegen einigen okkulten Riten, also Riten, die mit Okkultismus zu tun haben, und dann mit einigen der Ziele, die ich nicht aus christlicher Sicht für gut halte. Also ich glaube nicht, dass die Freimaurer die Welt regieren. Da gibt es auch viele Hinweise, die dagegen deuten. Das letzte war, eine der letzten war die Loge P52 in Mailand. Ist aufgeflogen, Freimaurerloge, eine bedeutendste Freimaurerloge in Italien. Und da sind zahlreiche Politiker festgenommen worden, Wirtschaftsleute, sogar ein und so. Also, und hier muss man sagen, wenn sie die Weltregierung hätten oder nur die Regierung Italien, was ja schon sehr korrupt ist, ja, dann hätten sie doch wenigstens voraussehen können, dass da die Razzia gibt. Aber sie waren so mächtig, dass sie nicht mal die Razzia vorhersehen konnten und dann im Gefängnis schmoren und manche bis heute noch schmoren als Freimaurer. Also da muss man sehen, da sind Verschwörungsideen, die von Freimaurern genutzt werden, aber es ist nicht so mächtig, wie man das hat. Also die Mafia ist mächtiger als die Freimaurer in Italien. Ne?
Wesentlich. Du nicht, aber in England ist Voraussetzung, dass man Christ ist.
Richtig, genau, ja. In England ist Voraussetzung. Nur die begnügen sich damit, dass du an Gott glaubst, du musst nicht bekehrt sein. Aber sie akzeptieren keinen Atheisten, sondern du musst gottgläubig sein. In England dominiert die christliche. Die meisten Logen in England sind christliche, nur Christentum wird reduziert auf, es gibt einen Gott und Gott hat die Welt geschaffen und irgendwie solche Sachen. Das heißt jetzt nicht Bekehrung, das spielt da keine Rolle. Aber in England dominiert die bei weitem, in Amerika mischt sich das so ein bisschen, in Frankreich findest du fast keine christlichen, sondern die sind überwiegend atheistisch, in Deutschland findest du auch beides.
Beschwören die sich denn nicht? Mit dem Blut, mit ihrem Blut, dem Teufel.
Nein, das nicht.
Es ist doch gesagt von den Logen,
Leute. Das wird gesagt. Keine zuverlässigen Quellen. Glaubt nicht jedem Gerücht. Ja. Geht den Quellen nach. Ich sagte ja, wenn ihr wirklich denen nachgehen wollt, kauft euch das internationale Freimaurerlexikon, da steht das alles drin, könnt ihr nachlesen. Meinting fragt auch einen Freimaurer, geht ins Freimaurermuseum, wo die Sachen alle stehen, werdet ihr sehen, nein, dem Teufel verschwören mit dem eigenen Blut gibt's bei Freimaurern nicht. Ja, bei Satanisten. Satanisten machen das. Da gibt es zum Beispiel den Oto, den Ordo Templi Orientalis. Das ist eine kleinere Gruppe. Oder The First Church of Satan von Anton LaVey. Die machen so etwas. Aber nicht die Freimaurer. Also die Freimaurer haben einige okkulte Riten. Aber sie verschreiben sich nicht mit ihrem Blut dem Teufel. Also wer das schreibt, tut das entweder böswillig oder weil er selbst das mal gehört hat, Gerüchte gehört hat oder so. Wie gesagt, wenn ihr dem nachgehen wollt, könnt es tun, lest in den Werken nach, die es gibt. Da gibt es alle möglichen, und zwar jetzt den zuverlässigen. Ne? Also,
hier hat jemand eine Frage.
Ja. Entschuldigung.
Anselm Grün, wie ordnest du den ein?
Anselm Grün ist einer der populärsten christlichen Autoren in Deutschland, wobei christlich habe ich jetzt schon in Anführungsstrichen gesetzt. Er ist ja Mönch, da so Abt in einem Kloster und ich würde sagen ziemlich deutlich, er ist Esoteriker. Er verkündigt nicht das Evangelium, sondern er verkündigt eine esoterische Weltanschauung, in denen einige christliche Aspekte noch drin vorkommen. Aber ganz klar, das ist kein, er ist auch gar nicht einfach, nicht mal katholische Theologie vertritt er. Da könnte man auch diskutieren, was er sagt, stimmt auch mit der katholischen Kirche nicht überein. Sondern wenn ihr da im Detail nachlest, dann werdet ihr bei ihm feststellen, es sind viele total esoterische Ideen. Die findest du genauso, Gott, wie so Gott ist in dir und du erfährst Gott und Gott ist überall und in anderen Religionen auch und was weiß ich alles. Also Anselm Grün hat so ein paar erbauliche Bücher. Da sind auch mal Sachen, Sätze drin, die einen richtig glatt runtergehen. Aber allgemein ist er ein christlicher Esoteriker. Christlich-katholischer Esoteriker.
Eingeladen zum Vortrag für die Mitglieder.
Ah ja. Aber der ist populär, klar macht man so etwas. Damit erreicht man viele Leute, der sagt auch Sachen, die alle abnicken und wo alle zufrieden sind. Das klingt ein bisschen religiös und ein bisschen nach Ethik und Werte und ein bisschen nach Gott auch. Und aber er ist kein christlicher Redner, auch kein katholischer, sondern er ist ein christlich-katholischer Esoteriker.
Ja. Sagst du noch mal kurz was zu dem Herrn Küng, weil ich habe gerade dieses Jesusbuch da.
Ah ja, das ist eins seiner neuen, genau. Ja,
ich bin das am Lesen und finde das gar nicht so schlecht.
Ja.
Weil er setzt sich ja richtig damit auseinander oder wenn ein katholischer so.
Ja.
Also ich finde es interessant.
Ja, der Mann hat durchaus auch interessante Sachen geschrieben, muss man sagen. Hans Küng hat schon eine ziemlich lange Geschichte. Er spielt in der deutschsprachigen katholischen Kirche eine ganz wichtige Rolle. Er war unter anderem Teilnehmer als Beobachter beim Zweiten Vatikanischen Konzil. Das war eines der großen Sachen der katholischen Kirche. Danach ging er immer mehr auf Kritik zur katholischen Kirche. Es gab dann in den 70er Jahren, 80er Jahren eine ganz starke Auseinandersetzung zwischen der Kirche und Hans Küng, weil er die Kirche kritisiert hat, insbesondere den Papst und die Zölibat und all solche Geschichten. Dann wurde er rausgeschmissen aus der Kirche. Dann hat die Universität in Tübingen ihm einen eigenen Lehrstuhl, ein eigenes Institut verschafft. Seitdem forscht er. Er ist übrigens auch gut bekannt mit dem jetzigen Papst. Denn die waren mehr oder weniger Kollegen. Nur der eine hat mehr den kirchentreuen Weg eingeschlagen und der andere mehr den kirchenkritischen. Und dann hatte er, sein Ansatz war schon, er wollte versuchen, die katholische Kirche zu retten und zu vereinen mit der Moderne. Deshalb Bücher, die er in den 70er, 80er Jahren geschrieben hat, weil Gott, ich glaube, Gott existiert oder so ähnlich heißt das, oder Christsein war ein anderes. Also will er verteidigen, wie kann man den modernen Menschen Christsein und die Existenz Gottes erklären, positiv. Also er leugnet das nicht. Er ist auch nicht wie ein Drewermann, der dann alles psychologisiert oder so, sondern da war ein starkes Anliegen, er will den Kern der katholischen Lehre erhalten, nicht der christlichen Lehre erhalten, aber manche Prägungen der katholischen Kirche verändern und anpassen. Das war so sein Ziel, was er gehabt hat. Und dann hat er aber in den 80er Jahren angefangen, an seinem Projekt Weltethos zu arbeiten. Und das ist bis heute das, wo er sich am meisten für einsetzt. Sein Projekt Weltethos, dafür, das ist eben auch das, was in den Lehrplänen mit drin vorkommt, da vertritt er die Idee, und da ist er führend in Deutschland damit, dass letztendlich alle Religionen miteinander verbunden sind. Also da arbeitet er an einer Welteinheitsreligion. Er sagt dann auch, die Religionen müssten sich stärker darauf konzentrieren, dass sie doch die Ethik bestimmen. Also Gott ist plötzlich nicht mehr so wichtig, sondern die Ethik. Und da sagt er doch, alle Religionen haben dieselbe Ethik. Alle wollen, du sollst nicht töten und du sollst den anderen nicht Schaden zufügen und du sollst nicht lügen. Und das ist das Eigentliche. Das heißt, Religionen sollten nicht mehr ihre Unterschiede beachten, sondern ihre Gemeinsamkeiten. Und dann sollten sie ihre Verantwortung in der Welt übernehmen. Und zuerst sagen das natürlich die Christen und die Muslime und die Juden, weil die einander nahestehen, aber dann letztendlich auch die Buddhisten und die Hinduisten. Er denkt nicht so sehr an eine organisatorische Einheit, sondern mehr an eine, wir ziehen an einem Strang, was die Ethik in der Welt angeht. Und dadurch machen wir die Welt besser. Und das setzt er in Projekten um, in Ausstellungen um, dafür hat er Preise bekommen, hat zahlreiche Bücher geschrieben. Und das ist eben dieses Arbeiten an Welteinheitsreligion. Und da müssen wir natürlich sagen, dann fallen ganz spezifisch christliche Sachen unter den Tisch. Und das ist eben auch sein Bild. Genau, genau, es ist ein kleinster gemeinsamer Nenner. Rein politisch gesehen ist das eine kluge Sache. Eine kluge, gute Sache, von der ich mir sogar vorstellen könnte, dass aus solchen Ideen irgendwann mal eine Welteinheitsreligion wächst. Wo man dann sagt, lasst uns doch diese ganzen Einzelheiten der Theologie unter den Tisch fallen, brauchen wir ja nicht mehr und dann vereinigen wir uns nur auf der Ethik. Und dann ist gar nicht mehr wichtig, ist Jesus der Sohn Gottes? Ach, ist doch egal, glaubst du das, ich glaube das. Erlösung, was spielt das für eine Rolle? Wichtig ist doch, dass wir eben nicht lügen und lieb zum anderen sind und dem die sozial verträglich sind und so. Und man muss sehen, viele Leute schreiben so Jesus-Bücher, der Papst ja auch. Und generell erfahrt ihr durch das Buch meistens mehr über den Autor als über Jesus. Weil es ist fast immer so, bei all diesen Büchern, die ich gelesen habe in den letzten Jahren, jeder interpretiert Jesus entsprechend seinem Weltbild. Und kommt plötzlich so, aha, so ist das mit Jesus. Weil die nennen natürlich alle Bibelverse. Aber sie nennen immer nur die Bibelverse, die in ihr Bild, was sie prägen wollen von Jesus, vermitteln. Denn diese Leute wollen nie sehen, wie Jesus wirklich in der Bibel ist. Dafür ist das ein viel zu alter Theologe, der ist viel zu lange dabei. Sondern er will das Bild von Jesus bei seinen Lesern prägen. Das ist die Absicht. Das heißt, er will Jesus, der für viele als Identifikationsfigur gilt, nutzen, um seine Idee, wie man leben sollte, fromm und so moralisch zu vermitteln. Und deshalb natürlich werden da positive Sachen drin sein. Du wirst aber automatisch auch davor stoßen, dass er andere Sachen unterbewertet oder am Rand lässt, weil die in seinem Bild der Theologie, in dem, was er erstrebt, keine Rolle spielen oder am Rande sind. Und deshalb meistens diese Bücher, die sind schon interessant, aber denkt daran, ihr lernt mehr über den Autor als über Jesus. Nee, meistens sind Bücher. Bitte?
Verkaufsschlager, das heißt, muss sich verkaufen.
Hier genau, einmal, dass sich verkauft und noch stärker, dieser, der Hans Küng, der braucht nicht mehr viel Geld, der hat genügend Geld, der ist auch uralt, der stoppt bald. Bitte?
Ist der wieder aufgenommen?
Ich wüsste es nicht, aber ich bin da nicht ganz auf dem Laufenden. Ich habe auch mal einen Aufsatz geschrieben, wenn ich den noch rausfinde, könnte ich den auch geben über Hans Küng und sein Projekt Weltethos, wenn es dich interessiert. Und ja, sonst ist das, glaube ich, auch erschienen bei Bibel und Gemeinde auf der Internetseite von Bibel und Gemeinde.
Okay,
ja, das ist Hans Küng. Gut, jetzt sind wir am Thema angekommen. Also, ich habe ja gesagt, wir werden jetzt zusammen mal, ich habe euch ja gesagt, man braucht eine stimmige Theorie, man braucht einen Kreis, den es möglichst nicht gibt, aber den du in Verbindung besetzen kannst mit irgendwelchen Leuten. Du brauchst einfache Symbole und Gegenstände, Sätze, Aussagen, Handzeichen, die du dann schnell wiedererkennst. Und schon ist deine Verschwörungstheorie perfekt. Möglich sind einfache Symbole. Zum Beispiel bei den Freimaurern, ist auch ganz typisch, habe ich gesagt, die Freimaurer sind überall, kennt ihr wahrscheinlich auch, das Dreieck mit dem Auge drin.
Ja.
Ich habe gesagt, das sind die Freimaurer. Und das kann man auch sagen, Freimaurer benutzen das auch. Wisst ihr aber, woher das Symbol eigentlich kommt? Ja, genau. Das findest du schon in mittelalterlichen Kirchen, dass es gar keine Freimaurer gab. Ja, warum? Dreieck, man durfte Gott ja nicht bildlich darstellen. Also sucht man ja, wenn man jetzt Gott irgendwo darstellt, wie macht man das denn? Also sagt man Dreieck, Trinität. Und warum ist das Auge da drin? Genau, die Allgegenwart, Allwissenheit Gottes. Und deshalb, du findest in mittelalterlichen Kirchen schon das, und die Freimaurer haben dieses mittelalterliche Symbol übernommen, und auch gar nicht aus bösen Erweggründen, sondern die wollten ja Christen sein, denn die frühe Freimaurer war ja christlich. Also haben sie dieses Bild übernommen, das wurde bis heute gebraucht, aber das ist kein Freimaurerbild, sondern es ist ein Bild aus dem christlichen Mittelalter, was unter anderem die Freimaurer für sich benutzt haben. Also deshalb, wer euch einredet, auch da gibt es ein Symbol, das findet man noch irgendwo geheim, und das bedeutet immer dasselbe, ist vollkommener Unsinn. Symbole werden immer wieder neu geprägt, besonders einfache Symbole. Zum Beispiel das Hakenkreuz. Das Hakenkreuz, wenn einer von euch ein Hakenkreuz umhängt, was denkt ihr, was ist das für einer? Ja. Aber was viel wahrscheinlicher wäre, ist, der ist ein Hindu. Denn in Indien wird dieses Symbol seit 2000 Jahren benutzt für die aufgehende Sonne. Ja, also das heißt, dass die Nazis sind erst ganz jung. In Deutschland denkst du daran. Wenn du nach Indien kommst, merkst du plötzlich lauter Nazis da. Und wenn du sie fragst, dann wissen sie nicht mal, dass sie Nazis sind. Das ist eine große Verschwörung. Ja, bitte.
Sieht das mit dem Judenstern aus? Das wird doch auch
okkult
genannt.
Genau. Ja, manchmal nennen Leute den Judenstern okkult. Der Judenstern kommt aus dem Mittelalter, der Davidstern. Wobei meistens wird okkult genannt der fünfzackige Stern. Der Judenstern ist ja der sechszackige. Und der fünfzackige, der wird häufig als okkult genannt und ist das auch. Der fünfzackige Stern, der Drudenfuß, wie man da auch dazu sagt, der wird im Okkultismus, Satanismus und so weiter benutzt. Aber hier kommt es drauf an, wie herum der steht. Dieser fünfzackige Stern wurde im Mittelalter als Symbol des Menschen benutzt. Wenn er so steht. Ihr kennt das Bild von Leonardo da Vinci.
Ja.
Ein Zacken hier, ein da, ein da, ein da. Wenn der Zacken nach oben steht, dann ist es das Symbol für den Menschen. Und das ist zwar positiv gedacht, einfach wie andere Symbole für Gott im Dreieck oder so, war das für den Menschen. Deshalb Sterne findet ihr in Kirchen, fünfzackige Sterne mit Zacken nach oben, Zeichen für den Menschen. Wenn der fünfzackige Stern nach unten ist, dann ist das satanistische Symbol. Das habt ihr auch vielleicht schon mal gesehen. Dann sind da nämlich die Hörner des Teufels, da sind seine Ohren und unten der Bart oder so, das ist selbst reingemalt. Also fünfzackiger Stern mit nach unten der Spitze, satanistisches Symbol, nach oben, Symbol für den Menschen.
Und das Kreuz mit hängenden Querbalken nach unten.
Das auch. Das war sehr spät, ist das aufgekommen. Das sollte ein Spott auf den christlichen Glauben sein. Ne? Das mit den hängenden Balken. Genauso auch das Kreuz nach unten umgedreht haben manche Satanisten. Das ist einfach, dann nimmt man christliche Symbole und pervertiert sie. Statt Kreuz nach oben, Kreuz nach unten. Sagen, Jesus ist der Loser. Ne? So soll das dann gezeigt werden. Und viele Satanisten sind halt nicht sehr einfallsreich. Die nehmen dann christliche Symbole und pervertieren sie einfach. Ich meine, wegen die Zacken abbrechen, nicht so wie Jesus ist nicht der Sieger, oder einfach nur umdrehen oder so, das wird dann benutzt. Oder wie bei dem Stern, nicht, dann drehst du den Stern auch um, Satanistensymbol. Nun müssen wir allerdings auch aufpassen, manche Leute benutzen diese Symbole, ohne jene Ahnung zu haben. Also ihr dürft jetzt nicht hineininterpretieren, wer das Symbol benutzt, der ist auch überzeugt davon. Die meisten Leute haben von dem Symbol doch gar keine Ahnung, wie die meisten von euch wahrscheinlich auch.
Weihnachtsstern hat doch auch noch.
Ja, der Weihnachtsstern, der kommt ja im Lukas-Evangelium vor.
Ja, aber der falsche.
Ja, genau. Hier gibt es eben auch Verschwörungstheorien, was die ganze Geschichte mit Weihnachten angeht. Deshalb, auch da glaubt nicht alles, was da veröffentlicht wird. Es gibt Leute, die wollen um jeden Preis die Leute nur abhalten, Weihnachten zu feiern. Ihr müsst es ja auch nicht. Steht ja nirgends in der Bibel, was wir müssen. Aber häufig sind die Motive vollkommen falsche. Dann wird gesagt, was da alles heidnisch ist. Die meisten Leute haben über Kulturgeschichte, die da schreiben, gar keine Ahnung. Muss ich wirklich sagen, ich habe ja selbst ein Buch darüber geschrieben, bin dem nachgegangen und muss sagen, manche Argumente sind so lächerlich, so an den Haaren herbeigezogen, wie der über den Christbaum. Christbaum, alte Germanen und so. Ja. Dabei ist der früheste Christbaum, den wir heute dokumentieren können, im Elsass im 15. Jahrhundert entstanden. Im 15. Jahrhundert war das Heidentum schon mehr als 500 bis 600 Jahre tot. Das ist die Frage, warum soll denn irgendein Christ im 15. Jahrhundert auf die Idee kommen, jetzt das Heidentum wieder einzuführen? Vor allem, und dann schreibt er noch, weil er ganz geheim ist, sagt er, das ist ein Zeichen für den Christbaum, das Baum des Lebens im Paradies. Also er sagt jetzt noch, das ist christlich, aber insgeheim, obwohl es gar keine Heiden mehr gibt, führt er das Heidentum ein. Ziemlich absurde Geschichte, mit der kann man natürlich alles begründen. Ne? Dann kann man auch sagen, du gehst in die Kirche und in Wirklichkeit willst du in der Kirche nicht gläubig sein. Ne? Dann nimmt man gerade, weil du in die Kirche bist du Atheist. Ja, genauso ist es. Du stellst einen Baum auf, der soll dich an den Baum des Lebens erinnern, aber das ist ein Zeichen dafür, dass du Heide bist. Jetzt sagst du noch, ja, ich will aber an Jesus glauben. Ah, das ist ganz besonders verdächtig. Ja, weil wirklich so läuft das. Weil ich habe bisher keinen einzigen gekannt, der einen Tannenbaum aufstellt und sagt, das ist ein Heidensymbol. Das habe ich immer nur gehört von denen, die nicht aufstellen. Das heißt, die, die ihn aufstellen, haben wir alle gesagt, er soll mich an die Geburt Jesu erinnern. Dann haben wir gesagt, ja, aber eigentlich bist du ein Heide, jetzt bist du Götzenanbeter. Und so sagen, wie absurd. Und wenn du kulturgeschichtlich siehst, wie er entstanden ist, hat er mit Heidentum 0, gar nichts zu tun. Natürlich, diese Symbole eignen sich, weil immer in der Kulturgeschichte wurden Bäume benutzt für irgendwelche Symbole. Aber dann könnte man auch sagen, auch die Hindus gebrauchen Bäume. Also ist der Tannenbaum wahrscheinlich vom Hinduismus. Was natürlich absurd ist, weil es ja gar keine Verbindung gegeben hat zwischen dem Mittelalter in Europa und dem Hinduismus. Und natürlich, dann sagen manche, in der Bibel. Ja klar, da gibt es den Asherah-Baum. Aber der Asherah-Baum hat nichts mit dem mit dem Tannenbaum zu tun. Denn es gibt in der Bibel ja auch den Baum des Lebens. Ist der Baum des Lebens etwa auch der Asherah-Baum? Es gibt den Baum des Lebens sogar im himmlischen Jerusalem. Ja, das ist ja, warum nicht der Baum? Also warum nimmt man nur den einen und den anderen? Also hin und her. Jetzt bin ich immer noch nicht dabei, meine Verschwörungstheorie zu entwickeln. Also ihr könnt dann während des Essens schon mal nachdenken. Gibt es eine kleine Aufgabe. Und zwar, meine Theorie ist, es gibt einen Geheimkreis. Zu dem gehören nur 10 Leute. 10 ist immer gut, deshalb die Zahl 10 taucht auch überall auf. Deshalb haben wir das Dezimalsystem eingeführt. Das Dezimalsystem hat man eingeführt, da steht nämlich dahinter, das gab es ja ursprünglich auch nicht. Das Dezimalsystem wurde nämlich eingeführt von den Arabern. Deshalb nennt man es auch arabische Zahlen. Das heißt, hier ist eine Verschwörung, die ist seitdem man die arabischen Zahlen hat. Der Kreis der 10 und vor allem ist ein Kreis. Das heißt, überall, wo ein Kreis auftaucht, das ist ein Zeichen, ein geheimes Zeichen von der Herrschaft der 10. Ja, und jetzt könnt ihr während des Essens sehen, ob ihr hier irgendwo Kreise seht. Ich sehe nämlich schon mal, hier ist ein Mitglied von dem Kreis der 10. Geheimer. Ja. Ich habe das sofort durchschaut.
Der Kreis der 12. Ne?
Wieso? Ach so. Na, das haben die bloß...